redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, und zwar jener mit Florian Freistetter, die so lange ausgefallen ist aus diversen Gründen, dass man meinen könnte, wir würden überhaupt keine mehr aufzeichnen. Hallo Florian.
Hallo Holger, ja, ich war schon eifersüchtig, du redest öfter mit Ruth,
ja, ich, mit mir. Genau, das hab ich dann auch gedacht. Jetzt, Moment mal, da habe ich das letzte Mal mit Florian gequatscht. Und das war irgendwann zu Beginn des Winters 23, 24,
muss das sagen. Ja, irgendwie so, ja, schon länger her.
Ist seitdem, was mich total gewundert hat in der Vorbereitung auf diese Sendung, ist, dass ich eigentlich erwartet hätte, wenn wir jetzt 2-3 Monate nichts machen, dass ich dann irgendwie eine ganze Batterie an interessanten Nachrichten hätte. Habe ich aber nicht. Liegt das an meinem Geisteszustand oder ist das so ein jahreszeitliches Phänomen, dass die Wissenschaft im Winter weniger Output macht oder so?
Nee, ich habe ja schon einiges gelesen. Passiert. Also es gibt schon jede Menge Output, es gab jede Menge Ereignisse, aber es bleibt einem vielleicht nicht alles so im Gedächtnis, wie wenn man sich dann wirklich so alle paar Wochen mal wieder in Form eines Podcasts in Erinnerung ruft vielleicht.
Kann natürlich auch sein, aber ich führe ja richtig Listen so mit, ne? Was ist interessant und was würde ich gerne mal präsentieren und sowas. Und das ist irgendwie.
Also es war schon, ich habe jetzt tatsächlich nur die Dinge genommen, die ich auch so immer mehr anschaue für die Sendungen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie bis letztes Jahr zurückgegangen, sondern das ist alles aus den letzten Wochen und da habe ich schon wieder genug gefunden. Ich habe dann die Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind, teilweise noch, wo ich mir auch damals gedacht habe, ja, das wäre was für Holgi, habe ich dann auch wieder weggelassen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht über diese Geschichte mit den Kippelementen und dem Golfstrom und der Umweltströmung reden, was ja wirklich ein großes Ding war. Das habe ich dann gar nicht mehr. Das macht, habe ich außerdem irgendwie ausgelagert. Das wird in einem anderen Podcast.
Im Klima,
der andere, ja, das macht Claudia, will sich das irgendwie recherchieren, darum habe ich das jetzt nicht gemacht. Also, aber es war schon einiges los und es ist auch jetzt noch genug los.
Was ist denn los, Florian? Erzähl doch mal.
Lisa ist los.
Lisa ist los. Das ist wieder so eine Abkürzung, ne?
Ja, Lisa ist tatsächlich eine Abkürzung, steht für Laser Interferometer Space Antenna.
Ach, das ist ja langweilig. Ich hätte gedacht, dass es wenigstens mit SZ geschrieben wird oder sowas.
Nein, das ist tatsächlich ein sehr beeindruckendes Projekt. Hast du davon gehört schon mal?
Ehrlich gesagt, nee. Ich glaube nicht. Also das als Akronym nicht.
Ja, also es wird, wenn es dann mal verwirklicht werden wird, wird es eines der beeindruckendsten, größten, spektakulärsten Weltraumdinger werden, die wir bis jetzt gemacht haben, abseits von allem, was Menschen im Weltall betrifft. Also die Mondlandung wird es nicht toppen oder sowas, aber es geht um Gravitationswellen.
Okay.
Ja, die waren ja schon spektakulär genug, als man sie damals 2015 detektiert, 2016 verkündet hat. Und mittlerweile ist die Detektion von Gravitationswellen fast schon Normalität. Also ich habe jetzt, es ist so normal, dass ich schon den Überblick verloren habe.
Ich habe gerade festgestellt, dass ich offensichtlich auf den Wikipedia-Link zu Lisa schon mal geklickt habe. Anscheinend habe ich irgendwo das schon mal gehört und wieder vergessen. Ja. Was super ist, also, weil du kannst es mir nächstes Mal wieder erzählen. Ich bin wieder voll begeistert.
Wunderbar. Also wir haben jetzt mittlerweile schon an die weit über 100 Gravitationswellenereignisse nachgewiesen. Ja, also das ist fast schon Standard mittlerweile mit den Observatorien, die wir hier auf der Erde haben. Also das LIGO und Virgo, glaube ich, ist mittlerweile auch schon aktiv. Also die Gravitationswellen-Observatorien, die hier auf der Erde rumstehen, haben wir damals sicherlich ausführlich besprochen. Diese Dinger, wo du so lange Vakuumtunnel hast mit Laserstrahlen und Spiegeln, die halt dann irgendwie absurd kurze Distanzen messen können und dann detektieren können, wenn da so eine Gravitationswelle durchläuft.
Ja.
Das Ding ist, bei den Gravitationswellen ist es ein bisschen so ähnlich wie beim Licht. Ja, auch Gravitationswellen können unterschiedliche Wellenlängen haben. Mhm. Also es gibt Gravitationswellen, die halt höhere Frequenz haben, kleinere Frequenz haben. Und je nach Ereignis entstehen auch unterschiedliche Gravitationswellen. Das heißt, und je nach Instrument kannst du unterschiedliche Gravitationswellen messen. Genauso wie
mit einem optisches Mikroskop oder ob du ein Elektronenmikroskop nimmst. Also
genau, oder ob ich jetzt mit einem Infrarotteleskop schaue oder mit einem normalen Teleskop schaue, kann ich erstens unterschiedliche Sachen sehen und ich kann mit dem Infrarotteleskop keine Röntgenstrahlung messen. Geht nicht, ja. Und dann sehe ich mit dem Infrarotteleskop nicht das, was Röntgenstrahlungen verursacht. Jedenfalls ist das Problem, das wir bei der Gravitationswellendetektion haben, jetzt nicht mehr das, dass wir es nicht können, weil das haben wir. Das Problem ist, dass wir viel verpassen, was wir nicht detektieren können, weil da die Wellenlängen nicht passen, um die mit unseren Instrumenten hier auf der Erde zu detektieren. Mhm. Dann brauchen wir sehr viel größere Instrumente und ich kann jetzt irgendwie hier auf der Erde keine 100.000 Kilometer langen Vakuumröhren hinstellen oder irgendwie sowas.
Versuchen kann man es, aber könnte schwierig werden.
Ja. Nee, also das ist ja dann, das ist dann, war jetzt schon schwierig genug, das zu machen.
Wenn man sie in Schleifen legt.
Naja, das ist dann. Ja, nee, also das geht nicht. Deswegen hat man sich damals schon lange bevor man die Gravitationswellen hier auf der Erde gemessen hat, sich schon überlegt, das im Weltall zu machen. Weil es hat ja auch die Detektion der Gravitationswellen hier auf der Erde eine lange, lange Vorgeschichte. Da haben ja die Menschen auch schon in den, weiß ich, 50er, 60er, 70er darüber nachgedacht, wie man das machen kann. Und das hat Jahrzehnte gedauert, bis man dieses LIGO-Observatorium gebaut hat. Also das hat eine lange Vorgeschichte. Weltraummissionen haben generell immer eine lange Vorgeschichte. Und die hier natürlich auch. Also das geht zurück auf ja auch die 70er Jahre ungefähr. Da haben NASA und Europa sich mal überlegt, wir machen gemeinsam ein Projekt, wo wir schauen, ob wir das Gravitationsmessen auch im Weltall hinkriegen. Dann ist, wie so oft, mal die USA wieder ausgestiegen. Dann hat man aber die ersten Gravitationswellen gemessen, dann ist es wieder interessant geworden. Dann ist die NASA wieder mit dazugekommen. Mhm. Und dazwischen gab es Tests, ja, weil ich muss vielleicht kurz mal das Konzept erklären, wie das im Weltall funktionieren soll. Ja? Also ich kann jetzt auch im Weltall keine Vakuumröhren hinstellen.
Ja, aber da ist doch schon Vakuum.
Genau, brauche ich nicht. Also, da habe ich andere Probleme. Also das, ich muss da auch irgendwelche Laserstrahlen hin und her schicken. Die Details lasse ich jetzt aus. Also es geht jetzt nicht darum, dass man so wie bei der Erde einen Laserstrahl losschickt, den dann quasi aufteilt, in zwei unterschiedliche Richtungen losschickt und dann nach exakt derselben Distanz wieder zurück reflektieren lässt und dann schaut, ob die auch wirklich gleichzeitig wieder zurück ankommen. Und wenn sie nicht gleichzeitig zurück ankommen, dann ist irgendwo die Gravitationswelle durchgelaufen. Mhm. Das funktioniert so nicht, sondern in dem Fall geht es um drei Satelliten, die im All schweben werden. Jeder von denen hat einen Laserstrahl und die schießen sich quasi, vereinfacht gesagt, gegenseitig ab mit ihren Laserstrahlen und dann kann man, die überlagern sich dann auch irgendwie und mit sehr viel Wissenschaft und Mathematik und Technik kannst du auch da dann rausfinden, ob sich da irgendwo was verändert hat. Das geht da auch. Also es ist nicht ganz so einfach. Das Problem ist, du musst trotzdem sehr, 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 sehr genau wissen, wie weit die Dinge auseinander sind. Das heißt, die müssen auch dann sehr exakt positioniert werden und im Wesentlichen hast du da so kleine Würfelchen, die schweben und drumherum einen Satelliten, der diesen Würfel aber nicht berührt. What? Der darf den nie berühren, sonst funktioniert das, weil die Störung immer ab, du musst ja auch da die Störungen abschirmen, genauso wie auf der Erde.
Okay, aber
Weil du hast ja wie Sonnenwind, sonstige Teilchen, das heißt, du musst aber so sein, aber du darfst den nicht berühren. Ja, und das ist eine coole Idee, aber schwierig. Und es gab 2015 eine Mission, vielleicht haben wir damals im Podcast drüber geredet, die hieß LISA Pathfinder.
Ja, das kommt mir bekannt vor, ja.
Ja. Und da hat man einfach mal nur das Ding getestet. Ja, also da ging es nur darum, da hat man jetzt noch kein Gravitationswellendetektionsding gehabt, sondern einfach nur ein Ding mal hochgeschossen, um zu testen, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Weil da war man sich nicht sicher, ob das funktioniert.
Ich scheitere gerade daran, mir vorzustellen, wie ich in einem Satelliten ein Würfelchen aufbewahre, ohne dass dieses Würfelchen an die Innenwände des Satelliten dotzt.
Naja, du musst halt den Satelliten, der hat Steuerdüsen und den musst du halt immer so quasi zur Seite schieben. Also der Würfel fliegt da, wo er fliegt.
Ja, und der Satellit muss so drumrum sich bewegen. Ja, okay.
Genau. Also es gibt entsprechende YouTube-Videos, auch dann, wenn wir das in den Shownotes verlinken, den Artikel hier, über den ich gerade spreche, dann sind da auch YouTube-Videos drin, kann man sich anschauen, wie das aussieht. Und das hat man eben mit LISA Pathfinder getestet und das war erfolgreich. Also da hat man festgestellt, okay, das geht. Technisch ist das möglich, die Genauigkeit ist möglich, die wir kriegen damit. Es war sogar genauer möglich, als man gedacht hat. Ja, also man hat eine bessere Genauigkeit erzielt, als man eigentlich gedacht hat, dass man hinkriegt. Deswegen hat jetzt vor kurzem, Anfang Januar, die ESA gesagt, okay, wir machen jetzt nicht mehr LISA Pathfinder, wir machen LISA in echt. Ja,
also und, wir bauen das.
Genau, wir bauen das. Also es geht mit dem Bau los und dann muss das gebaut werden und dann muss es gestartet werden und gestartet wird 2035.
Krass, das ist ein Jahr bevor ich in Rente gehe. Krass.
Und, Und wenn das alles funktioniert, werden dann diese drei Dinger ins All fliegen und werden dann ein Dreieck bilden mit einer Seitenlänge von 2,5 Millionen Kilometer.
Ja, okay, das ist eine lange Röhre. Ja,
ja, genau. Die werden dann auch nicht um die Erde fliegen natürlich, sondern die werden dann ja hinter der Erde quasi hinherfliegen.
Hinter?
Ein Lagrange-Punkt wieder irgendwo.
Ah, okay.
Und werden dahin fliegen und dann sind die ungefähr, ja, wenn man das wirklich alles gut positioniert, gut gebaut hat, dann sollten die 10 Jahre lang ohne Korrektur halbwegs stabil sein und dann kannst du da 10 Jahre lang detektieren. Und die sagen auch in diesem Artikel, ich weiß gerade nicht, wie der Name der Forscherin des Forschers ist, Forscher Oliver Jenrich. Nee, der hat das nicht gesagt, der hat was anderes gesagt. Egal, irgendwer, der da beteiligt ist, hat gesagt, dass man im Wesentlichen ja nicht so lange suchen muss, weil man weiß ja, dass da überall Gravitationswellen sein werden. Also wir werden auch da Gravitationswellen messen können, zum Beispiel von der Kollision schwarzer Löcher. Das war ja das, wo wir die meisten bis jetzt gefunden haben. Aber da wird man die Gravitationswellen der schwarzen Löcher schon sehr viel früher messen können. Mit den Observatorien hier auf der Erde kriegst du nur die letzten Sekundenbruchteile der Kollision mit, weil da gerade die Frequenz passt. Aber die schicken diese Gravitationswellen natürlich auch vorher los, ja, lange vorher, also ständig eigentlich, solange die sich umkreisen. Und dann können wir da schon sehr viel früher messen, dass die verschmelzen werden. Was natürlich auch interessant ist, weil dann kannst du vielleicht auch andere Teleskope ausrichten und sagen, da, hier, guck mal, morgen kracht's da. Und dann kannst du da hinschauen. Du kannst auch entsprechende andere Kollisionen von Sternen vermutlich messen damit. Also es gibt ganz viele neue Ereignisse, die wir uns dann anschauen können. Und da hat eben die Person, deren Name ich gerade nicht finde, in diesem Artikel gesagt, im Wesentlichen in dem Moment, wo wir da den Datentransfer einschalten, werden wir Signale haben, werden wir Detektionen haben. Also das ist genauso, wie du sagen kannst, wenn ich ein Teleskop ins All schicke und das Auge quasi aufmache, werde ich Sterne sehen. Sobald wir das einschalten, werden wir hier entsprechende Gravitationswellenereignisse sehen werden.
Das ist ja irgendwie, hat das auch was Enttäuschendes, oder?
Ich weiß es nicht.
Also
nicht?
Also sowas in seiner vollkommen Überkomplexität, sowas Triviales irgendwie. Naja, wir wissen ja eh, dass es funktioniert.
Ja, aber es ist halt genauso, wie du weißt, du hast auch gewusst, wenn ich jetzt irgendwie in ein Infrarotteleskop ins All schicke, werde ich Infrarot sehen.
Ja, stimmt. Trotzdem
aber wir haben es halt noch nicht gesehen.
Spektakulär. Ja, stimmt schon. Ja,
und das ist wir müssen es halt sehen, sonst funktioniert es halt nicht. Ja, also das wird, es kann auch sein, dass man vielleicht wirklich diese primordiale Gravitationswellen sieht, also jetzt ganz vereinfacht gesagt, das Wackeln, das noch vom Urknall übrig ist, des Raums, da ist man nicht ganz sicher, wir sind erstens nicht sicher, ob es die wirklich gibt, in welcher Form es sie gibt, aber
welche Wellenlänge die haben, wäre ja auch nochmal interessant.
Dann, ne? Also das wird man dann auch noch sehen, aber das wird auf jeden Fall, so wenn das mal tatsächlich realisiert sein wird, wird es ein höchst spektakuläres Dings werden.
Sehr geil. Ja, kriege ich dann ja vielleicht mit. Also wenn ich es bis zur Rente schaffe irgendwie, kriege ich das dann zur Rente geschenkt. Ich hab was ganz am anderen Ende der Wellenlänge gefunden, und zwar Tränen.
Ja.
Israelische WissenschaftlerInnen haben rausgefunden, dass Männer weniger aggressiv sind, wenn Frauen weinen.
Okay.
Was irgendwie ganz lustig ist. Also bei Tieren kennt man das, dass Tränenflüssigkeit über den Geruchssinn die Aktivität im Gehirn der Versuchstiere beeinflusst. Und das haben sie mit Menschen jetzt auch mal ausprobiert. Und zwar haben sie, und das finde ich diese Geschichte nur so lustig wegen der Versuchsanordnung, sie haben 6 Frauen im Alter zwischen 22 und 25 zum Weinen gebracht, indem sie ihnen traurige Filme gezeigt haben.
So, okay, gut, das ist ethisch noch verdreht, weil ich gedacht
habe. Sie haben sie gepiesackt, bis sie geweint haben. So, und dann haben sie deren Tränen in kleinen Röhrchen aufgesammelt. Und das haben sie männlichen Probanden unter die Nase gehalten, die irgendein aggressives Videospiel gespielt haben.
Ja, das.
Und haben danach, oder vielleicht sogar währenddessen, ich weiß nicht genau, wie das gehen könnte, im Magnetresonanztomographen gemessen, was so deren Gehirne machen. Und das Interessante fand ich, die Männer waren fast 44% weniger aggressiv, nachdem sie an den Tränen der Frauen gerochen haben, als die Kontrollgruppe, die nicht an Frauentränen, sondern an irgendwas anderem gerochen hat.
Ja, das erinnert mich an, also eine vage Erinnerung, es gibt irgendwie eine Künstlerin, ich habe das mal mitbekommen, dass die ist da durchs Internet gegangen, das Bild. Ich glaube, weil es eine chinesische Künstlerin, die hat eine Tränenpistole gebaut. Also die war, wie gesagt, Kunstkonzept wird nicht wirklich funktioniert, aber googelt das mal, gibt es schon das Bild. Also die hat halt quasi sich so Dinge sieht, wo halt dann ihre Tränen quasi über einen Trichter aufgefangen werden, dann in so eine Pistole geleitet werden. Da wird es dann irgendwie sozusagen gefroren werden und dann kannst du quasi mit den gefrorenen Tränen die Leute erschießen.
Oh ja. Ja, sieht ein bisschen cyberpunkig aus. Das gefällt mir. Er hat was. Super. Naja, jedenfalls scheinen Frauentränen in bestimmten Hirnregionen der Männer bestimmte Auslöser zu haben und die vermindern die Aggressivität.
Das, wie gesagt, es klingt halbwegs plausibel, also nicht plausibel, die Forschung schon, aber ich würde fragen, sind Männer auch weniger aggressiv, wenn Männer weinen? Also, oder werden sie dann noch aggressiver?
Tja, interessante Frage.
Also nicht jetzt, ob ich, quasi, wenn ich quasi aggressiv bin und dann heule, ob ich dann weniger aggressiv bin, sondern ob ich gegenüber weinenden Männern was die gleichen...
Wenn dir einer aufs Maul hauen will und du fängst an zu heulen, ob du dann weniger aufs Maul kriegst, meinst du? Ne?
Genau. Genau, ja.
Ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich haben sie nicht nachgeguckt. Warum haben die nicht nachgeguckt? Das ist eigentlich eine naheliegende Frage.
Keine Ahnung.
Vielleicht. Ach, ich weiß, warum die... Es geht ja natürlich nicht. Männer weinen doch gar nicht.
Ach so, okay, ja, darum wird's liegen. Ach. Ja.
Verdammt.
Ja, aber vielleicht werden diverse Männer bald zu weinen beginnen, denn eine Raumsonde wird
noch
vielleicht
eine Raumsonde.
Nicht mehr sein.
Wie, eine der haben wir wieder was kaputt gemacht?
Nee, Voyager 1, die hat wirklich lange, lange durchgehalten.
Voyager 1. 50 Jahre jetzt, oder?
Nee, ich wollte gerade sagen, sie ist so alt wie ich und ich bin noch keine 50. Voyager 1 ist 77 gestartet
77, worden.
Okay. Ja, und die hat eigentlich, ich meine, angesichts dessen, was sie erreicht hat, ist es sowieso absurd, dass die immer noch da ist. Ja, also die sollte ja eigentlich, darf ich sagen, nur Jupiter und Saturn erforschen. Wer hätte Voyager, also Voyager 2 auch noch Uranus und Neptun, aber Voyager 2 war eigentlich nur Jupiter, Saturn. Ja, also 77 war Start und dann war sie 80 bei Saturn. Also 3 Jahre später hat sie eigentlich das gemacht, was sie eigentlich machen sollte. Und alles seit damals ist Bonus, wenn man so will.
Ist die Bonusphase letztlich dann wissenschaftlich interessanter gewesen als die eigentliche
Mission? Würde ich gar nicht sagen, das müsste man sich im Detail anschauen, aber ich meine, was die Voyager-Sonden bei Jupiter und Saturn allein gefunden haben, das wird heute noch ausgewertet. Also das war ja auch das erste Mal oder fast das erste Mal, dass wir diese beiden Planeten so ausführlich gesehen haben. Bei Uranus und Neptun, da war immer noch so gut wie keine andere Raumsonde seit damals. Mhm. Das heißt, also die Planetenmission der Voyager, das war schon wissenschaftlich extremst wertvoll. Aber natürlich, sie sind die einzigen Instrumente, die wir da hinter dem Planeten haben, die wir da in dem Übergangsbereich haben, wo der Einfluss der Sonne, also der Strahlungseinfluss der Sonne aufhört und der sich im interstellaren Bereich verliert. Das heißt nicht der Gravitationseinfluss, auch wenn die Medien das immer wieder sagen, das Sonnensystem ist nicht zu Ende dort.
Doch, aber schlagartig, ja, fällt alles runter.
Aber der Einfluss der Sonne ist da nicht mehr zu unterscheiden von keinem Einfluss, von dem der anderen Sterne. Drum ist es halt, was quasi das bezieht, kann man sagen, sie ist im interstellaren Raum, aber nicht, was quasi den gravitativen Einfluss angeht. Und da hat man ja, da haben wir sonst nichts, was da draußen rumfliegt oder rumgeflogen ist.
Ich finde das total enttäuschend, dass wir es noch nicht geschafft haben, da was hinzuschicken, was da vielleicht auch dauerhaft irgendwie unterwegs sein kann.
Naja,
wären wir dazu ja durchaus in der Lage, oder?
Ja, wir haben hier New Horizons, die beim Pluto war und da weitergeflogen ist, die fliegt da auch noch ein bisschen rum. Die Pioneers, glaube ich, die sind alle tot, meines Wissens nach. Okay. Und New Horizons macht zwar noch was, aber ja, es ist halt weit weg. Ich meine.
Ja.
Und es sind halt auch ein bisschen so, wenn man so will, unsexy Missionen. Wenn du sagst, wir fliegen jetzt mal 5 Jahre und dann passiert vielleicht was.
Ja, aber vielleicht cooler, könnte man da irgendwie noch irgendwelche Atomantriebe oder sowas mit an Bord nehmen, dass man sagt, nee, wir bleiben da draußen. Also wir schwenken jetzt erstmal da eine Umlaufbahn ein und dann katapultieren wir uns wieder raus und gucken uns den nächsten an und dann fliegen wir wieder zurück. Und so, ist das technisch möglich, denkst du?
Naja, technisch möglich ist es natürlich, aber es ist halt wahnsinnig teuer, da irgendwie hinfliegen, rumfliegen, brauchst du das Treibstoff und so. Also das kannst du mit Solarenergie da draußen nicht mehr machen, das geht nicht.
Stimmt, ja.
Das ist zu wenig. Da brauchst du diese Radioisotopenbatterien, die sind auch nicht so ohne, also die können, glaube ich, sowieso nur die Amerikaner bauen. Ich weiß nicht, ob die Europäer, ob wir überhaupt die technischen Ressourcen haben, vor allem die Rohstoffressourcen haben, um eine Radioisotopenbatterie zu bauen. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber
ich vermute mal, also wir können auch Atomwaffen bauen, dann werden wir solche Batterien auch bauen
können, oder? Ja, okay. Jedenfalls, es ist technisch definitiv machbar, aber es ist halt quasi ein Aufwand, über den wir uns einig werden müssten, dass wir ihn betreiben wollen.
Ja.
Aber wie gesagt, Voyager, das Problem ist, das wirklich hinterhältig ist, Voyager funktioniert ja noch. Voyager 1, wir reden jetzt nur über Voyager 1, Voyager 2 funktioniert auch noch, aber Voyager 1 funktioniert noch. Ja. Das Problem ist, wir verstehen nicht, was die Raumsonde sagt. Also wir wissen, wo sie ist, sie fliegt, sie ist aktiv, sie misst und so weiter, aber sie schickt Daten zur Erde, aber sie schickt Quatsch zur Erde.
Und okay.
Das macht sie seit November 2023.
Ja.
Und,
also zwischendurch war doch irgendwie mal die Verbindung weg, ne? Und
ja,
dann hat sie sich wieder neu ausgerichtet.
Ja, das haben die immer. Also solche alten Sonden natürlich, da geht immer irgendwas schief und irgendwann geht halt mal so viel schief, dass es nicht mehr gut geht. Aber in dem Fall ist sie eigentlich noch, ist noch alles gut. Aber sie schickt halt, um den Artikel zu zitieren, eine sinnlose, sich wiederholende Folge von Nullen und Einsen. Ja, und da gibt es jetzt irgendwie hier das Flugdatensystem, das soll die Probleme verursachen, weil das ist genau das Teil, das diese Daten quasi sammelt und dann im Binärcode zur Erde schickt, und irgendein Speicherbaustein ist da vielleicht kaputt gegangen, ja, in diesem System, das da diese Nullen und Einsen quasi erzeugt und zur Erde schickt. Und das Problem ist, dass halt, ja, wenn die Sonde funktioniert, aber wir nichts kriegen an Informationen, dann hilft es uns auch nichts, wenn die Sonde funktioniert.
Ja.
Und sie probieren jetzt halt Sachen zu machen. Also, es ist wurscht im Prinzip, ja, weil du kannst.
Aber vor allen Dingen Sachen machen. Du bist da irgendwie, wenn du da was hinsendest, das dauert ja Tage wahrscheinlich, bis da was ankommt, oder?
Das dauert lange, bis da was fliegt. 23 Stunden sind die, glaube ich, weg mittlerweile. Lass mal kurz schauen, wo die gerade sind. Ja, Voyager 1 ist knapp 22,5 Lichtstunden quasi entfernt. Also 160 grob
astronomische Einheiten. Das ist doch verrückt, ey. Schickst einen Befehl hin, musst einen Tag warten. Nee, zwei.
Ja.
Er muss ja erstmal ankommen und dann muss was zurückkommen.
Ja, also was jetzt, sie probieren jetzt verschiedene Betriebsmodi aus. Weil sie müssen erst mal irgendwie rausgucken, welcher Speicherteil da jetzt genau kaputt ist. Und jetzt, ja, im Wesentlichen schalten sie halt manche Sachen an, aus und so weiter und in verschiedenen, so im gesicherten Modus hochfahren, haben sie
bei Windows gemacht. Steuerung halt entfernen, ja genau.
Das Problem ist, dass halt manche von diesen Betriebsmodi seit 40 Jahren nicht mehr aktiviert worden sind. Jetzt weiß man halt nicht, ja, wenn man die jetzt einschaltet, vielleicht hilft's, vielleicht ist er da ganz tot. Also die Leute haben nicht die Hoffnung aufgegeben, aber sie sind auch nicht sehr optimistisch. Also die aktuelle Leiterin vom Voyager-Projekt, Susan Dodd, sagt, es wäre ein großes Wunder, wenn wir sie zurückbekommen würden. Das Problem ist auch, die Leute, die das Ding gebaut haben, die sind zum größten Teil tot.
Ja.
Also da hast du auch nicht mehr viel, sagen die so Leute, sagen, ja, klar, das Teil ist es. Also ich habe es da eingebaut, ich weiß das muss kaputt sein, mach das und das. Also die Expertise gibt es auch nicht mehr.
Ist das ein Hinweis darauf, dass schlecht dokumentiert worden ist?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon gut dokumentiert worden. Das Problem ist halt, selbst die beste Dokumentation hilft halt nicht so viel, wie wenn ich die Personen fragen kann, die es gemacht haben.
Stimmt.
Ja, also mal gucken. Wir können hier schauen, vielleicht kriegen sie es doch noch wieder hin. Dann wird die, ich meine, es wäre schön, wenn sie es noch, haben sie auch gesagt, wenn sie es noch bis zum 50-jährigen Jubiläum schaffen. Das wäre auch schon, das wäre die 50 Jahre Ding, das durchs Weltall fliegt und immer noch lebt nach 50 Jahren. Das ist ja, da können sie wirklich schon einen cool Sekt aufmachen.
Die würde Voyager 1 plausible Daten schicken? Was für Daten wären das? Was misst Voyager 1 noch?
Ja, sie missen keine Bilder, das ist schon längst abgeschaltet. Ja. Das haben sie auch wirklich dann eben, um Energie zu sparen, also so alles abgeschaltet haben, was sinnvollerweise schon noch abgeschaltet werden kann.
Okay.
Die messen im Wesentlichen, ja, wenn man so will, Teilchen, Strahlung, also wie viel Dichten, Teilchendichten und so weiter, um zu schauen, wie sich das verändert. Also wenn du jetzt da zum Beispiel so geladene Teilchen misst, die Dichte, da kannst du sagen, okay, jetzt sind wir wirklich in dem Bereich, wo das der Einfluss von der Sonne, die ja ständig geladene Teilchen ins All schickt, ja, wo wir sehen, okay, jetzt wird es immer weniger und dann bleibt es gleich oder dann wird es noch weniger oder es fällt schlagartig ab oder es steigt wieder an. Also das ist genau das, was man messen will, weil ja diese Grenze keine harte Grenze ist, sondern eben eine Übergangsregion und die Sonne verändert sich ja auch. Ja, also die schleudert mal mehr, mal weniger raus, je nachdem, wie die Sonne gerade drauf ist, verschieben sich diese Übergangsbereiche und so. Und das ist es, was die Voyager misst. Also die haben so Partikelsensoren, die noch messen. Die haben Magnetometer, Magnetfeldmessgeräte, mit denen sie auch noch quasi da messen können, wie die der Einflussbereich der Sonne ist. So kosmische Strahlung und so weiter können die messen. Also das ist es, was sie tun. Also machen keine Bilder oder sowas, sondern sagen uns, wie die Teilchen- und Magnetfeldsituation da draußen ist.
Ja, immerhin. Ja, ich bin sehr gespannt, ob die das schaffen. Also das,
ja. Also sie werden es ist ja
ein unbelebter Gegenstand eigentlich nur, aber ich finde, man fühlt trotzdem so mit, so ungefähr so wie Ingenuity neulich.
Ja, ja, genau.
Weißt du,
ja,
das, wo ich auch jetzt so, oh, der arme kleine Hubschrauber. Und du denkst so, hallo, hast du sie noch alle?
Ja, aber auch das ist auch wieder so, ist fast die gleiche oder eine ähnliche Situation wie Voyager, ja. Der Hubschrauber, den hat man auch quasi, der hätte eigentlich gar nicht mitgeschickt werden sollen. Da haben die auch gesagt, nee, lass den Quatsch, den Hubschrauber am Mars, der bescheuert, für das geben wir kein Geld aus. Dann haben sie es aber doch noch durchsetzen können, dass sie diesen Mini-Hubschrauber da mitschicken und keiner hat gewusst, kann der überhaupt fliegen.
Ja, dort schicken wir mal mit Proof of Concept kommen. Ja.
So, ja. Und dann ist der, dann war gesagt, da war quasi einmal fliegen, war quasi die Mission beendet und dann ist er, weiß ich, 70 Mal geflogen und so weiter.
Irgendwie sowas und fünfmal so weit, wie er eigentlich sollte.
Ja, alles. Also das
haben die eigentlich mittlerweile rausgefunden, warum das Ding abgestürzt ist?
Weiß ich nicht, ich habe es tatsächlich nicht genau verfolgt, was da genau. Ich habe nur gedacht, es ist aber, was er genau gehabt hat, also, keine Ahnung, wird irgendwo kaputt gegangen sein. Vielleicht ist er irgendwo, weiß nicht, dagegen geflogen. Weißt du, dass die Flügel kaputt sind? Das habe ich mitbekommen.
Ja, aber ich fand das aus den Meldungen damals, 4 oder 6 Wochen her erst, aber ich fand das so interessant. Das Ding kann ja alleine landen. Es kann ja alleine sicher landen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war es so, dass also irgendwie einen kurzen Aussetzer gibt in der Bildübertragung, also dass Perseverance. Ja, das nächste Mal nennt ihr eure Sonden anders, Freunde.
Horst.
Horst, genau. Mars Horst.
High Orbital Research Satellite.
Test. Also genau, warte mal. H-O-R-S-T. Doppelpunkt. High Orbit, für einen Sendungsstil. High Orbit, was war das?
Was habe ich? Research Satellite Test.
Research.
The High Optic Resolution Space Telescope.
High Optic, oh geil. High Optic. Optic. Resolution Space Telescope. Sehr schön.
Ja.
Resolution Space Telescope. Ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich die Witze immer, die wir hier machen. Wo war ich? Ach ja, genau. Also Horst hat irgendwie sich das angeguckt und es gab dann irgendwie einen Aussetzer von einer Sekunde oder sowas, wo man nichts sehen konnte. Und das nächste, was man gesehen hat, ist, dass Ingenuity auf den Füßen gestanden hat, also irgendwie gelandet zu sein scheint, aber kaputt war. Ja, das so verstehe ich halt nicht, weil das Ding halt in der Lage ist, von alleine zu landen, sicher zu landen, alleine nach Hause zu fliegen und so. Da wundert mich dann doch, wieso das auf einmal.
Ja, so fangen Horrorfilme an.
Ja, ich wollte gerade sagen, Vandalismus ist da im Spiel.
Ja, ich habe es jetzt tatsächlich nicht recherchiert, was da genau passiert ist. Aber es gibt irgendwie, ja, ich habe die Bilder gesehen, aber ich habe es dann nicht angeschaut. Also ich glaube, man weiß es auch noch nicht, was genau ist. Okay. Wahrscheinlich ist der ein bisschen schief aufgekommen und dann sind die Rotoren da irgendwie auf den Boden geklatscht und da waren sie kaputt oder so. Mhm. Das ist nicht meine These, aber das ist, glaube ich, vermutlich das, was sonst passiert sein darf.
Andererseits könnte man sich dann aber auch mal fragen, warum baut ihr bitte die Rotoren so, dass sie überhaupt kaputt gehen können, wenn das Ding mal auf die Seite fällt? Ne? Da macht man noch so ein Körbchen drum.
Ich glaube, da war wieder das Problem, dass es überhaupt nicht klar war, ob du in dieser quasi nicht existenten Atmosphäre des Mars überhaupt fliegen kannst. Und deswegen musst du halt Rotoren haben, die extrem schnell rotieren und dabei extrem leicht sind, sonst kriegst du den Auftrieb nicht hin.
Und das Körbchen drumherum wiegt wahrscheinlich so viel wie der ganze Heli dann.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Also die werden sich schon was gedacht haben bei dem, was sie gemacht haben, gehe ich davon aus.
Währenddessen haben an der Oxford University Forscherinnen und Forscher Humor untersucht, was ich hier immer so ein bisschen schwierig finde. Ne? So, ah, wir untersuchen jetzt was Witziges. Ich muss da immer an den Anfang von Club der Toten Dichter denken, wo sie, ne, wo sie den Wert von Dichtkunst in einen Grafen zu übertragen versuchen und das, der da sagt dann halt, reißen Sie diese Seite raus, das ist Quatsch. Jedenfalls gab's oder gibt's im Cartoon Museum in London eine Ausstellung. Da haben sie Wissenschaft mit den AusstellungsbesucherInnen gemacht und haben 38 Cartoons, paarweise präsentiert und drum gebeten, und zwar 3.500 Leute gebeten, die nach ihrer Witzigkeit zu bewerten. Das ist irgendwie, ja. Sechs Witztypen haben sie definiert. Den politischen Witz, den Wortwitz, den visuellen Witz, haben jetzt kommt's, jeder Zeichnung ein Mentalisierungsniveau zugeordnet. Und das Mentalisierungsniveau, das holen sie, ziehen sie raus aus der Anzahl der aktiv beteiligten Personen in der Karikatur.
Okay.
Inklusive des Zuschauers. Also du bist, ne, also in einem Cartoon sind zwei Leute, du guckst dir den an, also hast du ein Mentalisierungsniveau von 3.
Ja, ich bin jetzt schon übermentalisiert. Das ist
halt, ne, also, aber damit wollen sie zum Ausdruck bringen, wie komplex die Witze sind, also das Mentalisierungsniveau. Das heißt, wer jetzt hier gerade diesen Podcast alleine hört, hat ein Mentalisierungsniveau von 3 auch. Nicht? Weil wir sind 2 und haben einen Hörer. So, Mentalisierungsniveau, Witztypen, Geschlecht und so weiter haben sie sich notieren lassen und haben dann die Leute gefragt, wie witzig findet ihr das denn hier alles? Und stellt sich raus, die visuellen Witze mit Wortspielen und Witze mit sozialen Kommentaren sind beliebter als politische Witze.
Okay.
Das Bemerkenswerteste an der Arbeit sind die Geschlechterunterschiede. Frauen haben mehr Spaß an häuslichen Situationen und politischen Kommentaren. Und Männer mögen eher situative Witze und Slapstick und
Fritzwitze.
Genau das. Irgendwo später im Beitrag steht dann auch, die einen präferierten reflektierten, die anderen eher oberflächlich. Und Cartoons mit einem höheren Mentalisierungsniveau, wir erinnern uns, Mentalisierungsniveau ist, wie viele Leute nehmen am Witz teil, inklusive Beobachter. Cartoons mit einem höheren Mentalisierungsniveau sind grundsätzlich witziger. Mhm. Ja. Oder wie sie schreiben, sind umso lustiger, je mehr Geisteszustände sie beinhalten. Klar, ne? Also hohes Mentalisierungsniveau sind viele verschiedene Geisteszustände. Da ist halt ein Kranker, ein Gesunder, ein Schwarzer, ein Weißer. Das ist halt mehrere Zustände. Wobei jetzt vielleicht Schwarz nicht unbedingt ein Geisteszustand ist. Mhm. Außer vielleicht bei Weißen, die Schwarze betrachten. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt eine Grenze. Und zwar ist es 4. Also oberhalb eines Mentalisierungsniveaus von 4 ist der Witz nicht mehr so witzig, wie er wäre, wenn das Mentalisierungsniveau niedriger wäre. Außer du bist ein Mann und es handelt sich um häusliche Komik.
Also was, die Staubsaugen sind lustig, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir nur, ich verwirre jetzt einfach zusätzlich, indem ich noch ein paar Randbedingungen formuliere.
Ja, das mit Humorforschung ist spannend, aber das ist auch immer, es ist auch nicht so lustig, wie man glaubt. Also das ist dann oft, ich bin ja auch, cool, zumindest laut offizieller Berufsbeschreibung, ab und zu Kabarettist, ja, und auch Wissenschaftler, und ab und zu werde ich in Interviews immer gefragt, ja, wie das mit der Humor wissenschaftlich erklärt ist und so weiter, und dann erwarten die sich alle irgendwie die, ja, lustige Sachen von mir, aber ja, das, was ich immer abgesehen davon, dass ich so keine Ahnung von Humorforschung habe,
naja, jetzt schon
sagen kann, ist dann auch nicht lustig, weil es halt auch wissenschaftlich ist, aber
ja, kannst ja mal das zum Spaß auf einer eurer Bühnenshows das Mentalisierungsniveau der Show berechnen.
Ja, ja,
nicht?
Ja, gut, das
sind dann bei mehreren hundert wahrscheinlich.
Genau, darum sind wir auch vollkommen unlustig.
Genau.
Aber wir sind
ja, nee, ihr seid ja alles Männer, ne?
Ja, ab und nicht immer.
Nicht immer. Oh, verdammt.
Ja. Jedenfalls, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, es gibt ein schönes Buch dazu, das heißt The Humor Code.
The Humor Code.
Ja, das ist von einem Humorforscher, der das Humor Research Lab in Colorado gegründet. Peter McGraw heißt der, und der hat mit dem Journalist zusammen ein durchaus interessantes, nicht lustiges, aber interessantes Buch über Humorforschung geschrieben.
A Global Search for What Makes Things Funny.
Genau. ist ja lustig, er fängt irgendwie an, wo der Humorforscher sich irgendwie auf eine Stand-Up-Bühne stellt und irgendwie komplett versagt. Und dann am Ende des Buches macht das nochmal und da versagt er dann immer noch, aber nicht mehr ganz so dramatisch wie vorher.
Aber wenn er beide Male versagt, weiß er dann wenigstens,
was. Ja, genau. Also er versagt ja nicht mehr so dramatisch, aber er ist dann immer noch kein Kabarettist geworden, aber er hat dann zumindest eine Ahnung, warum er beim ersten Mal so dramatisch versagt hat und wie man es eigentlich machen sollte. Also, und dazwischen ist halt sehr, sehr, sehr viel interessante Forschung aus allen Bereichen der Welt zum Thema, ja, warum, was ist lustig und warum finden wir manche Sachen lustig und warum nicht. Hat mir gut gefallen, das Buch damals.
Okay.
Kann ich empfehlen.
Haben wir den Kindle, 15 Euro, ja, 15 Euro, 17 Euro, ja.
Gut, dann schaue ich,
auf mir Deutsch, was Lustiges finden. Was mich wirklich irritiert, ist, dass solche Sachen dann auch irgendwie nie auf Deutsch übersetzt werden.
Ja, wahrscheinlich, weil der deutsche Markt auch kleiner ist als der ja, englischsprachige. Und da kannst du nicht alles übersetzen. Und ja, Wissenschaft ist ja auch nicht lustig im deutschsprachigen Raum. Ich meine, wo kommen wir da hin? Also das geht ja nicht.
Stimmt.
Das interessiert ja keinen.
Bloß keinen Spaß mit der Wissenschaft haben.
Nee, das wollen wir nicht. Was habe ich hier noch? Ich arbeite mal am Anfang alle Weltraumthemen ab. Ich habe viele, viele Weltraumthemen aufgehoben.
Na, immer her damit.
Noch ein neuer Satellit fliegt ins Weltall. Und zwar ist er schon, der ist schon ins Weltall geflogen, vor ein paar Tagen. Und zwar von der NASA und der heißt PACE oder PACE oder je nachdem. Es ist auf jeden Fall ein Akronym und zwar für Plankton, Aerosol, Climate and Ocean. Das passt aber nicht ganz ran. Ocean Ecosystem. Also es ist ein Satellit der NASA, der die Ozeane und die Atmosphäre untersucht und zwar in speziellen schaut, wie viele Teilchen da drin rumfliegen. Ja, also Plankton, Aerosolteilchen, alles, was halt so im Meer in der Luft rumschwirrt, soll dieses Ding messen.
Und Fernerkundung.
Ja, natürlich. Oh. Erdbeobachtung, Fernerkundung. Und das ist natürlich ganz praktisch, weil das wichtig ist, wenn du verstehen willst, ja, wie diese ganzen Systeme großräumig funktionieren.
Ja.
Du willst halt irgendwie von den Aerosolen, die in der Luft drin sind, da kannst du halt dann ja alles Mögliche ableiten drauf, die Luftqualität, Wolkenbildung und so weiter. Und wenn du das im Weltall machst, hast du halt wirklich umfassende Daten. Das heißt, du kannst es dann lokal, regional, global auswerten und so weiter. Gleiches gilt für die Ozeane, wenn du halt da das Plankton messen kannst. Das ist natürlich auch, sagt ja auch wahnsinnig viel über das Ökosystem, weil das Plankton ist ja quasi die Grundlage von dem ganzen Ökosystem. Und auch da hast du jetzt das erste Mal mit diesem Satellit wirklich so eine, die Möglichkeit, die Verteilung dieses Phytoplanktons weltweit zu untersuchen, was man, und auf einen Bestand aufzunehmen, was ich auch so absurd finde. Ich meine, Phytoplankton, das sind Mikroorganismen, diese Plankton. Ja, also wir schicken einen Satelliten ins All, um eine globale Bestandsaufnahme von Mikroorganismen auf der Erde
halt
zu machen.
Sie sind halt sehr, sehr klein, aber sehr, sehr viele. Und wenn du es von unten gucken willst, siehst du halt den Wald vor lauter Bäumen nicht, sozusagen. Und aus musst halt deinen Blick heben. Ja, aber krass, ich finde ganz interessant, ich lese gerade ganz interessant, die machen das optisch, und zwar gucken die sich die Farbe des Ozeans an und leiten daraus ab, wie viel Phytoplankton drin ist.
Genau, das ist cool. Machen sie ja Plankton, und bei den Aerosolteilchen machen sie es über die Polarisation des Sonnenlichts. Hey, und das mit der Farbe, das ist auch, das hatten wir mit Claudia im Klimapodcast irgendwann vor Weihnachten, glaube ich, dass sie festgestellt haben, dass die Erde immer grüner wird. Also die Farbe des Ozeans hat sich geändert. Das ist eine Vorhersage gewesen schon aus der Klimaforschung, dass sich tatsächlich eben hier durch die Klimaänderung dann eben auch Algenwachstum und sowas alles verändert und dadurch halt dann eigentlich immer mehr grün quasi sein sollte. Aber es ist halt schwer zu messen, weil sowas wie PACE hatte man nicht. Es gab einen anderen Satelliten, der mir gerade nicht eingefallen ist, der mir jetzt gerade nicht einfällt, anderer NASA-Satellit, der hat 20 Jahre lang tatsächlich Daten gemacht, gesammelt im Weltall, jetzt mit einem leicht anderen Fokus, aber das haben die dann ausgewertet auf eine neue Art und haben festgestellt, ja, tatsächlich, wenn wir das jetzt mit neuer Methodik auswirken, dann sehen wir in diesen 20 Jahren, dass tatsächlich da schon die Farbe sich ändert. Und das war halt, man weiß noch nicht genau, was es für Auswirkungen haben wird, aber die Haupterkenntnis dieser Arbeit damals war eben zu zeigen, ja, dass sich eben so eine Änderung tatsächlich wirklich schon innerhalb von 20 Jahren nachweisen lässt. Also das war ganz spannend, dass die Erde jetzt quasi grün wird, was in dem Fall besser klingt, als es wahrscheinlich ist am Ende.
Ich wollte gerade sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Ja. Ja,
das wissen wir noch nicht, ja. Aber ich wollte sagen, weil grün ist ja auch immer so Greenwashing, alles was grün ist, ist gut, aber in dem Fall ist es vielleicht nicht so
gut, wenn wir
grün werden.
Aus Algen kann man aber auch Nahrungsmittel machen zum Beispiel und
ja,
ist das wiederum nicht schlecht. Halt,
und, ja. Ja, es kommt immer darauf an, was für Algen du hast. Also du kannst nicht alle Algen essen und
lecker blau
du kannst auch nicht alle Algen quasi sind auch gut. Also die geben dir dann auch Rückschlüsse über die Sauerstoffsättigung und so weiter. Also wenn es viele Algen hast, dann hast du auch wenig Sauerstoff. Also es ist nicht immer gut, wenn du viele Algen hast. Ja, aber wie gesagt, dieses Parche oder Pasting, wahrscheinlich sagen sie Paste dazu, was von der NASA kommt, ist ein Ding, auf das die Klimaforschung anscheinend wirklich sehr intensiv gewartet hat und sich jetzt sehr intensiv freut, dass es jetzt existiert.
Ist es schon gestartet?
Es ist schon gestartet, ist schon im Weltall, Daten noch nicht, soweit ich weiß.
Okay.
Die werden sich noch ein bisschen rumbasteln, bis dann alles wirklich läuft, aber es ist schon im Weltall. Hat die SpaceX mit der Falcon 9 hat's hochgeflogen.
Man gönntet ihm ja nicht, ne?
Ja, und die funktioniert zumindest, das die Falcon 9. Also.
Ja, aber man gönnt es ihm halt nicht. Währenddessen haben die Briten festgestellt, dass die Doven, wie soll ich sagen? Also die Überschrift lautet, Optimisten schneiden in kognitiven Tests schlechter ab. Sie haben 36.000 britische Haushalte sich angeguckt, von denen sie kognitive Daten hatten. Unter anderem auch die Erwartungen dieser Leute in Bezug auf ihr finanzielles Wohlergehen. Und was sie gesehen haben, ist, dass die Eigenschaft extremer Optimismus bei Befragten mit besseren kognitiven Testergebnissen, also wenn du schlauer bist, bist du seltener extrem optimistisch. Also
ich wollte es gerade andersrum sagen.
Die Doofen sind am glücklichsten, so ungefähr. Ja,
je realistischer ich quasi meine Situation einschätzen kann, desto besser ist es. Und wenn ich quasi Optimist bin, also man hat selten Grund zu überzogenem Optimismus,
sagen genau. Wir mal so. Und die überzogenen Optimismus zeigen gleichzeitig auch eine schwächere kognitive Leistungsfähigkeit und neigen aufgrund dieses überzogenen Optimismus dazu, sich finanziell in die Bredouille zu bringen. Mhm. Also, sie sind höher verschuldet, gehen öfter pleite.
Es gibt da eine gute wissenschaftliche Dokumentation dazu, ich glaube, die gibt es immer noch, die heißt Goodbye Deutschland. Die Auswanderer. Ja, da kann man das genau sehen.
Da werden aber, ich hab ja die Hoffnung, dass da immer nur die dokumentiert werden, die wirklich total doof sind und darum scheitern und dass es eigentlich Erfolgsgeschichten sind, die man da sieht.
Ja, natürlich ist das so, aber das ist im Prinzip genau das. Also die sagt, ich kann kein Spanisch, aber ich fahre nach Mallorca und mache eine Bäckerei auf und dann wird alles wunderbar und dann natürlich scheitert man dann. Ja,
ja, ich werde nie vergessen, es gab mal ein Pärchen, die haben nach einem Gran Canaria-Urlaub beschlossen, auf Gran Canaria einen Eiswagen machen zu wollen, also Eis zu verkaufen, sind nach Hause geflogen, haben alles verkauft, haben sich von ihrem Geld so ein Sprinter-Eiswagen, Budenauto gekauft, haben dieses Fahrzeug mit der Fähre nach Gran Canaria transportiert, sind hinterher geflogen, um dann, als sie da waren, festzustellen, dass sie es überhaupt nicht zugelassen kriegen. Ja. Und war halt alles, was sie hatten. Jedenfalls ja, also der unvernünftige Zukunftsglaube, denken sie, ist eine Folge der durchschnittlich geringeren geistigen Fähigkeiten. Ich finde diese Formulierungen alle ganz, ganz toll. Und Zitat des Leitautors, daraus resultieren selbstschmeichelnde Voreingenommenheiten, was das eigene Wohlergehen betrifft.
Ja,
ich finde das sehr.
Nicht, ja,
aber. Ja, genau. Also und ich erlebe das halt auch im erweiterten Bekanntenkreis, sage ich mal, dass die am wenigsten in der Lage sind, die Realität, ich sag mal, angemessen einzuschätzen, die gehen am optimistischsten mit ihrer Kohle um. Ja, ich habe mir jetzt noch das gekauft, ich habe noch das gekauft. Also der Mensch, sagen wir mal so, der Mensch, den ich kenne, der am stärksten mit Immobilien überschuldet ist, ist gleichzeitig der dümmste, den ich kenne.
Ja, aber immerhin ist er mit Immobilien überschuldet.
Ja, ja, klar, das kann super funktionieren. Ne? Wenn er Glück hat und nichts dazwischen kommt, dann ist er in 10 Jahren Millionär, klar. aber ist halt so auf Kante genäht, dass der praktisch nur schlechte Laune hat. Ich habe den seit Jahren nicht gut gelaunt erlebt.
Ja, aber dann ist ja gut für ihn, weil dann ist er auch nicht optimistisch, oder?
Ja, jetzt schätzt er seine Situation real ein. Naja, ja, aber ja.
So, ich habe noch ein Ding aus dem Weltall.
Ja.
Und zwar habe ich den Saturnmond Mimas.
Ah, den Venusmond Tetra.
Nein, den Saturn. Ja, auch bitte, bitte, Hörerschaft, schreibt uns nicht über den Venusmond C-SV oder sowas. Die was? Geschichte, die ist jetzt
es gibt schon tatsächlich so wieder einen Venusmond?
Nee, das ist eine Geschichte, die ist eh, das ist eine liebe Geschichte, die ist eine nette Geschichte, ein eigentlich gutes Stück Wissenschaftskommunikation, aber ich habe es jetzt so inflationär bekommen, mittlerweile ist es auch so inflationär auf den sozialen Medien geteilt, ich kenne die Geschichte. Also ich jetzt, gut, jetzt erzähle ich sie, ja, das hat jetzt davon.
Das hast, nee, das hast du jetzt davon, aber gut, ja.
Ja, nee, also es gab, ich weiß jetzt nicht, was für eine Geschichte das genau ist, also wo sie ursprünglich herstammt, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber die Geschichte, die ich gelesen habe, das war so ein Thread auf, ja, frag mich nicht, wo das genau war, da hat einer erzählt von seinem, glaub, einem Poster, das sein Kind irgendwo im Zimmer hängen hatte, wo halt das Sonnensystem abgebildet worden ist und ja, halt alle Himmelskörper drauf, die kennst du, solche Bilder, oder?
Ja, ja, klar.
Auch bei mir gehabt. Also wurde halt ja, irgendwie, wurde jetzt nicht nur eben die paar Planeten, sondern wirklich auch alle anderen Himmelskörper, Monde, Asteroiden, Raumsonden, alles, was man halt dann so macht, das ist da alles drin. Und da war eben, und wenn ihr das dann googelt, ist die Venus und neben der Venus ist so ein kleines Punkti und neben dem kleinen Punkti steht SUSVI, Z-O-O-Z-V-E, ja.
ZVE, ZOSVE.
Genau. Und das
quasi Satellit der Venus.
Ja, 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 das jetzt. Nur noch die Polter nicht vorweg.
Okay, Entschuldigung.
Hat,
ja.
Hat dieser Typ, der das war, hat dann eben angefangen, probiert herauszufinden, ja, was ist das, ja, weil die Venus hat keinen Mond, das wissen wir eigentlich, die Venus hat keinen Mond. Okay, das ist irgendwie Radiolab-Podcast, war es ursprünglich, sehe ich gerade, okay. Dann ist es wahrscheinlich dort dreimal länger erzählt, als man es gerne hören will, aber dann hört euch das bei Radiolab noch mal an, wenn ihr es genau wissen wollt. Jedenfalls wollte er herausfinden, was ist denn dieser komische SUSVI-Mond von Venus, weil die Venus hat keinen Mond. Und dann hat er halt irgendwie hier rumrecherchiert, Leute interviewt und im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass er nicht SUSVI steht, sondern 2002 VE.
Was? Ja. Okay.
Weil wenn du es halt so schreibst, wie es da geschrieben ist, also so gibt es in einer handschriftlich gezeichneten Schrift, dann kann das Z eben auch schon wie eine 2 oder das die 2 wie eine Z und dann schaut es aus, als würde jetzt eben hier nicht 2002 stehen, sondern SUSVI. Und das ist eben ein Quasi-Satellit der Venus. Also ein Quasi-Satellit ist, ja, quasi ein Satellit. Das ist ein Satellit, nicht so wie der Mond, der die Erde umkreist oder in dem Fall die Venus umkreist, sondern ein Himmelskörper in einer 1:1 Resonanz. Ja, also der Mond ist auch in einer 1:1 Resonanz mit der Erde. Das heißt, der Mond braucht genauso lang für eine Runde um die Sonne, wie die Erde braucht. Mhm. Das heißt 1:1, ja. Wenn es anders wäre, dann wäre es nicht 2:1, sondern eine 5:7 oder was auch immer eine Resonanz. Aber Mond und Erde brauchen beide gleich lang um die Sonne. Drum ist es eine 1:1 Resonanz. Und der Mond umkreist dabei außerdem die Erde. Dieser Asteroid ist in einer 1:1 Resonanz mit der Venus, aber er kreist nicht um die Venus. Das ist ein koorbitales Objekt und das gibt's auch öfter. Also die Erde hat auch immer wieder mal koorbitale Objekte, die sind meistens nicht langzeitstabil, die bleiben da so paar hundert, paar tausend Jahre. Bei dem Kerl schätzt man nach den Berechnungen, dass der seit ungefähr 7000 Jahren da ist und 500 Jahre noch bleibt und dann hat die Bahn sich so weit geändert, dass er eben dann ja wieder ein unabhängiger Asteroid ist, nicht mehr eine 1:1 Resonanz. Ja, und der heißt tatsächlich, dieser Asteroid hat tatsächlich den Namen SUSVI bekommen, nach eben einer handschriftlichen Notiz, wo dann tatsächlich jemand sich hier SUSVI statt 2002 VE gelesen hat. Und offiziell heißt er übrigens, bevor sich hier wer beschwert, 2002 VE 68, weil so heißen Asteroiden. Die Jahreszahl der Entdeckung, zwei Buchstaben und ein paar Zahlen, die sagen, wann genau im Jahr der entdeckt worden ist. Ja, das kann man aus diesen Buchstabenzahlen danach rausfinden. Okay. Also der wurde 2002 entdeckt und weil es mit V anfängt, wird es eher gegen Ende des Jahres gewesen sein und dann mit dem E und 68 kann ich noch genau sagen, wann es war. Aber ja, jedenfalls der Typ, der diese Geschichte da aufgedeckt hat, quasi, also der das auf dem Poster entdeckt hat, der hat dann auch eben durch seinen Nachfragen und so weiter diese Geschichte da populär gemacht und hat dann eben auch bei der NASA, bei der IAU, also die Internationale Astronomische Union, die sich da quasi die zuständig ist für Benennungen, hat dann gesagt, ja Leute, es wäre doch cool, wenn wir den jetzt in echt SUSVI nennen und jetzt heißt er halt in echt SUSVI.
Ja, um einfach mal die Leute ein bisschen fertig zu machen. Ja. Und was noch viel schlimmer ist, wenn man Venusmond googelt, dann findet man reichlich Bio-Kräutertees mit irgendwelchen esoterischen Eigenschaften.
Ach guck, das Poster kann man sogar noch kaufen.
Nee.
Ich tue es in die Shownotes rein. 20 Pfund kostet es.
Wonach hast du gegoogelt? Nach Zeus?
Nee, ich habe bei Heise hatten sie einen Artikel über diese Geschichte und da haben sie ihn verlinkt, dass man das Poster noch kaufen kann. Da habe ich es gefunden.
Ah, ja,
aber hier gibt es in die Shownotes.
Okay. Zeus Vionis Solar System Poster. The Planetary Society. Ah, ja. Ach, das sieht sogar ganz hübsch aus.
Ja, Alex Foster hat es gemalt. Da wird mir das auch noch hier. Ach, die haben sogar schon hier angemerkt. Hier, the print features the mysterious Zeus Vionis quasi. Ja, die werden sich auch freuen, dass sie da jetzt mehr verkaufen. Jetzt hätte ich auch fast Lust, mir das zu kaufen. Aber egal. Ich wollte eigentlich nicht über diesen Mond reden, aber gut, jetzt haben wir darüber geredet, jetzt braucht er uns das nicht mehr schicken.
Genau.
Ich wollte über den Saturnmond Mimas reden.
Mimas.
Kennst du, das ist der Todessternmond.
Mavitation. Der Todessternmond. Ah, ja.
Google das Bild von Mimas, dann weißt du,
was genau.
Der Todessternmond heißt. Das ist ein Mond, der ist vergleichsweise klein, hat einen Durchmesser von knapp 200 Kilometer, aber halt auf einer Seite einen wirklich fetten Krater.
Also der ist wirklich groß. Reicht jedenfalls, um da drin irgendwie so eine Strahlenwaffe,
Der heißt eben Herschel, dieser Krater, und der ist, ich weiß gar nicht, was für einen Durchmesser der hat, aber ja, fast 10% vom gesamten Umfang des Himmelskörpers. Also dieser Einschlag war so heftig damals, dass den Mond fast zerrissen hätte, oder vielleicht hat sie ihn auch, und er hat sich wieder ein bisschen zusammengefügt, aber es ist halt wirklich ungewöhnlich, so einen gewaltigen Krater auf so einem enorm kleinen Mond, und das erinnert halt an diese, an den Todesstern aus Star Wars, der auch so eine Kugel mit so einem
Laser, das ist ein fossiler Todesstern, wer weiß.
Ja, genau, das wird sein. Und dieser Saturnmond, der ist aus diversesten Gründen ziemlich cool, weil er halt so ausschaut, weil er die anscheinend eine sehr interessante Geschichte hat, worauf dieser Krater hinweist. Und den hat man sich halt wie alle anderen Monde des Saturn auch mal näher angeschaut. Ich weiß gerade nicht, wo die Daten herkommen. Wahrscheinlich auch von einer Mission, wahrscheinlich von Cassini. Genau, vor 10 Jahren war die Raumsonde Cassini ja bei den Saturnmonden und hat dann Daten gemessen. Was man gemessen hat, ist, dass die Bewegung des Mimas um den Saturn herum unregelmäßig ist.
Oder ja, unregelmäßiger, weil er einen Antrieb
hat. Unregelmäßiger, als es sein sollte.
Du willst es immer nicht hören, aber...
Ja. Und das hat die Leute dazu gebracht, dass zu sagen, okay, das kann eigentlich nur zwei Gründe geben, warum der so unregelmäßig da ist. Ja, weil wenn das einfach nur ein stinknormaler Himmelskörper wäre, mit einer stinknormalen inneren Struktur, dann wird der auch normal da rumkreisen. Das heißt, die Masse im Mond drinnen muss irgendwie unterschiedlich verteilt sein. Also der Kern vielleicht des Mondes ist vielleicht irgendwie ungewöhnlich geformt, oder aber der Mond hat irgendwo drin flüssiges Wasser. Und jetzt
schlackert darum so ein bisschen in der Gegend rum. So.
Ja, also das, wie gesagt, ist die sehr vereinfachte Version. Also das schwappt da hin und her, wenn natürlich drum ist es unregelmäßig. Also das waren die beiden Szenarien. Das mit dem Wasser hat man sich gedacht, nee, kann eigentlich nicht sein, weil der ist so klein. Wie soll das funktionieren? Außerdem hast du den fetten Krater da drauf. Also wie soll, wenn da was einschlägt, da kann ja nichts übrig bleiben von nämlich im Wasser, weil wenn da den Krater, damit dieser Krater da entstehen kann, da muss ja eigentlich alles irgendwie aufgeschlossen sein, aufgeschmolzen sein damals. Du hast da keine Strukturen an der Kruste, auf der Oberfläche des Mondes, so wie bei Europa zum Beispiel, dem Jupitermond, oder bei Enceladus, dem anderen Saturnmond, wo man weiß, dass da Wasser drinnen ist. Da hast du so Spalten, ja, und aus den Spalten kommt Wasser raus, ja, also ja. Sowas hat man bei Mimas alles nicht. Also sagt hier Valerie Laney vom Pariser Observatorium, oder Valerie Laney, keine Ahnung, ob es ein Amerikaner oder eine Amerikanerin ist, die da arbeitet und sich Französisch ausspricht oder nicht. Jedenfalls die Forschung zitiert da den Satz, Mimas war so ziemlich der unwahrscheinlichste Ort, um nach flüssigem Wasser zu suchen, aber ja, mittlerweile hat man die Cassini-Daten nochmal neu angeschaut und festgestellt, dass mit dem komischen Kern, das ist noch unwahrscheinlicher, weil das, also kann ich sagen, wenn da so ein eine Unwucht quasi im Mond drinnen ist, weil der Kern halt auch nicht einfach eine Kugel, eine dichtere Kugel in der weniger dichten Kugel ist, sondern irgendwie ja ein bisschen ja so anders geformt, ja, vielleicht irgendwie ja so eine Delle hat der Kern oder irgendwie ja keine Ahnung, nicht ganz rund ist oder sowas, dann kriegt das auch, hat das den ähnlichen Effekt auf die Umlaufzeit wie der Ozean, aber die haben jetzt mal genau nachgerechnet, welche Form müssen der eigentlich haben, damit das wirklich passt mit den Daten, und haben festgestellt, der muss so unförmig sein, so weit von der Kreisform abweichen, so flach und lang gezogen sein, dass er eigentlich
kein Kern mehr ist.
Der müsste rausstehen auf der Oberfläche.
Ja, vielleicht ist das dieser Nupsi im Krater Herschel.
Ja. Das heißt, also das haben sie gesagt, das kann nicht sein. Aber das Wassermodell, nachdem sie sich nochmal angeschaut haben, passt eigentlich viel besser zu den Daten. Ja, das passt zu einem Wasservorkommen in einer Tiefe von 25 bis 30 Kilometern. Ja, und das ist interessant, weil wir haben jetzt, wenn wir von der Erde mal absehen, haben wir jetzt einen fünften Himmelskörper, von dem wir wissen, dass es flüssiges Wasser gibt. Also wir haben eben Europa und Enceladus, wir hatten Titan und einen, der mir gerade nicht einfällt, Ganymed? Ich weiß es nicht, einer fällt mir gerade nicht ein. Aber jetzt haben wir quasi noch einen fünften Eismond, wo wir davon ausgehen können, dass da wirklich flüssiges Wasser innen drin ist, und das ist spannend. Weil jetzt haben wir wirklich schon, jetzt brauchen wir schon mehr als eine Hand, wenn wir die Orte im Sonnensystem aufzählen wollen, an denen flüssiges Wasser existiert.
Und damit auch Leben existieren könnte. In irgendeiner Form natürlich jetzt. Also nicht irgendwie.
Ich habe übrigens Quatsch erzählt, es ist der sechste. Also, es ist nicht nur Titan, Enceladus beim Saturn und Europa bei Jupiter, sondern es sind Ganymed und Callisto auch noch bei Jupiter. Also Ganymed, Europa, Callisto bei Jupiter, Titan und Enceladus bei Saturn. Da wissen wir, dass da Wasser ist, und jetzt kommt Mimas dazu. Jetzt hat quasi jeder der großen Planeten drei Monde mit Wasser drinnen.
Abgesehen davon, dass wir das wissen, nutzt uns das erstmal nichts, ne?
Nee, aber was ist Nutzen? Also,
hätte ja sein können, dass wir da jetzt irgendwie besondere, was anderes draus ableiten können.
Wir können halt daraus ableiten, dass auch ein so kleiner Himmelskörper wie der Mimas offensichtlich Wasser drinnen hat. Das ist auch eine neue Erkenntnis, die wir nicht haben. Wir wissen auch, dass das Alter des Wassers vergleichsweise jung sein muss. Ja? Also der Ozean selbst kann nur so ein paar Dutzend, 15 Millionen Jahre alt sein, weil sonst müsste man das schon an der Oberfläche sehen. Ja? Dann müsste es quasi schon irgendwie ein bisschen durchdiffundiert sein, vereinfacht, damit wir eben sowas kriegen wie den Enceladus, wo halt das Eis an der Oberfläche sehr dicht ist und die weniger Krater sind. Der Mimas schaut aus wie ein typischer Mond, der ist voll mit Kratern. Das heißt, deswegen kann das Eis erst seit vergleichsweise wenig Zeit dort existieren. Also das Wasser kann erst seit vergleichsweise kurzer Zeit dort existieren. Ja, wie es da genau hingekommen ist und warum es dann flüssig geworden ist und so weiter, ja, wissen wir alles noch nicht. Aber wie gesagt, die Chance auf lebensfreundliche Nischen, die steigt jetzt mit dieser Erkenntnis, weil kleine Monde haben wir haufenweise im Sonnensystem.
Und im Zweifelsfall fliegen wir irgendwann einfach hin, fördern das Wasser, ziehen es auf Flaschen und verkaufen es an Leute, die glauben, sie seien besonders exklusiv, weil sie in Dubai leben.
Genau, ja. Ja, die sind schon ausgestorben bis dahin in Dubai.
Das kann natürlich auch sein. Aber dafür haben sie dann ja dieses komische neue Ding da, diesen Snowpiercer, der nicht durch die Wüste fährt, sondern da steht.
Ach so, diese Mauer, ja, die bauen sie nicht, diese
komische. Nein? Also immerhin haben sie mit den Aushubarbeiten angefangen schon mal.
Ja, aber das ist, ich weiß es nicht.
Ich halte das auch für absoluten Schwachsinn.
Wenn man also für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, The Line ist ein Gebäude, ein geplantes Gebäude, das irgendwie, 170 Kilometer lang sein soll, dieses Gebäude.
500 Meter hoch.
Ja, da sollen dann irgendwie knapp 10 Millionen Menschen drin wohnen und so weiter. Also das ist absurd, weil, ich meine, es ist mal aus klimatechnischen Gründen, aus Nachhaltigkeitsgründen, es ist komplett absurd, aber es ist auch aus rein stadtplanerischen Gründen absurd. Ich meine,
ich wollte gerade sagen, wenn das eine gute Idee wäre, dann hätten wir Städte schon länger so gebaut.
Ja, dann wären unsere Städte alle irgendwelche Linien, aber das sind sie nicht, weil ja, es macht halt keinen Sinn, alles in einer Linie anzustellen, außer wenn du, keine Ahnung, Tickets U-Bahn stehst oder sowas, dann stelle ich mir
eine Linie. Aber die Vorstellung, dass du, stell dir mal vor, du gehörst dann, also das ist, ich habe wirklich so ein Snowpiercer-Bild immer im Kopf, ne? Also die Reichen wohnen ganz vorne am Strand und die armen Säue wohnen ganz, ganz hinten 170 Kilometer in der Wüste. Selbst wenn du nach vorne willst, also selbst mit Hochgeschwindigkeits-, Vakuumröhren, irgendwie so Hyperloop-Spackereien, brauchst du ewig, um vom einen Ende zum anderen zu kommen, wenn das Ding fährt. Ja. Wenn da irgendwas dran kaputt ist, dann fährt da halt überhaupt nichts mehr. Ich meine, wie viele Ersatzröhren willst du? Das ist alles, ich halt, das ist
ja. Ich sag, aus ökologischen Gründen, es mag ja sein, dass sie das Ganze irgendwie dann am Ende klimaneutral betreiben mit irgendwelchen erneuerbaren Energien. Soll sein, soll nicht sein, wird sich zeigen. Mhm. Aber ansonsten auch aus ökologischen Gründen ist es Quatsch, weil du baust dann wirklich eine, genau das, was man nicht tun sollte, wo alle die Ahnung von Ökologie und Biodiversität haben, sagen, bitte, wir müssen das wegkriegen, wir müssen Korridore schaffen, dass die Tiere da sich quasi ausbreiten können und so weiter, Ökosysteme wieder verbinden können. Wir müssen keine 200 Kilometer lange Grenze, harte Grenze in die Gegend stellen. Also das ist ja für alles, was ökologisch ist, kompletter Quatsch. Also das ist, ich bezweifle, dass das wirklich fertig ist.
Ich kann es mir auch nicht, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, also wie das auch funktionieren soll. Also ich meine, das sind ja, wenn du da wirklich irgendwie deine 9 oder 10 Millionen Leute drin hast, die dann in so Community-Inseln praktisch sich auf... Ich verstehe das von vorne bis hinten nicht. Ja. Also ich verstehe auch nicht, warum ich da reinziehen sollte, wenn es das gäbe.
Ich verstehe auch nicht, warum man da Urlaub machen soll in dieser Gegend. Da ist ja nichts außer
Shopping,
Luxus, ja. Scheiß und Shopping. Ja, aber da kann ich auch woanders hin, kann ich nach London fahren oder sowas.
Ja, aber ich glaube, in London ist teurer, ne? Also ich glaube, Dienstleistung ist da unten wesentlich billiger. Darum kannst du dich halt wirklich fühlen wie ein König, wenn du da.
Ja, aber das hat mich nie gereizt. Da. Ich kenne so viele Leute, also nicht persönlich, aber ich kenne halt, die Urlaub in Dubai machen und irgendwie dann posten, sie waren in Urlaub auf Dubai oder erzählen, sie fahren nach Dubai oder nach, fährt man dann noch hin, nach Abu Dhabi oder was weiß ich. Aber nee, das ist das letzte Land, das mich interessiert,
wo ich letzten Geld wollte. Bezahlen sie eine Wohnung in Dubai und vom vorletzten Geld bezahlen sie ihre Wohnung in Dubai und vom letzten Geld bezahlen sie einen gemieteten Ferrari, mit dem sie sich dann filmen, um auf Instagram zu erzählen, sie wären reich.
Ja, also das,
dafür ist das da unten. Naja. Und wo gut, wir gerade so
schon... Du wolltest anderes erzählen.
Achso, stimmt, wir waren noch bei Mimas. Nee.
Ja, du wolltest, glaube ich, von vom Skifahren in Saudi-Arabien erzählen.
Skifahren in Saudi-Arabien wollte ich nicht erzählen.
Nee, keine Ahnung, was auch immer. Erzähl einfach, was du möchtest.
Mach doch, was du willst. Mach doch sowieso, was du willst.
Genau.
Während wir schon am Polarisieren sind, ich bin über eine Studie gestolpert von der Freien Universität, also von der FU Berlin. Die haben sich angeguckt, die Polarisierung der politischen Meinungen gegenüber der Einwanderung und gegenüber der Europäischen Union. Also was haltet ihr eigentlich von Einwanderung, was haltet ihr eigentlich von der Europäischen Union? Und haben sich das über Berufsklassen angeguckt und sagen, sie gucken da auf strukturelle Polarisierung, deren Annahmen sind, dass zwei Bedingungen gelten müssten. Um eine strukturelle Polarisierung zu haben, eine hohe Divergenz zwischen den Klassen. Ja, also der Arbeiter denkt was ganz anderes als der Professor und ein hoher Konsens innerhalb der Klasse. Alle Arbeiter denken das Gleiche, alle Professoren denken das Gleiche. Dann haben sie sich 4 größere Umfragen aus 3 Jahrzehnten angeguckt, also in die Vergangenheit geguckt, und haben was ganz Interessantes gefunden, und zwar eine erhebliche Diskrepanz, schreiben sie, zwischen den Klassen. Ja, also wer in der Arbeiterklasse ist, äußert, sie schreiben, wesentlich ungünstigere Meinungen über die Einwanderung und die EU als die Oberschicht. Also die Arbeiterklasse findet Einwanderung und EU nicht so geil. Aber innerhalb der Arbeiterklasse ist die Meinungsheterogenität größer als in der Oberklasse. Das heißt,
okay, ja, verstehe ich.
Also die Arbeiterklasse oder die Unterschicht, oder ich habe jetzt nicht so weit reingeguckt, um zu gucken, wo sie genau die Grenzen gezogen haben, aber die Unterschicht ist zwar insgesamt ein bisschen, also auch merklich, aber es ist jetzt nicht so viel, es sind dann irgendwie 14% oder so, also jetzt wirklich nicht. 14% sind gegen Einwanderung die EU, und bei den Professoren sind es 4% oder sowas. Also das sind jetzt nicht so riesige Verhältnisse oder riesige Menschengruppen. Aber also die Arbeiterklasse steht dem Ganzen kritischer gegenüber, ist in sich aber so wenig geschlossen, dass die ForscherInnen daraus ableiten, dass es praktisch unmöglich sein dürfte, zumindest für heute, praktisch unmöglich sein dürfte, die Unterschicht geschlossen zu mobilisieren. Aus einer solchen Polarisierung heraus, die ja ständig in der Zeitung steht. Und die ja auch ständig widerlegt wird. Also es gibt ja immer wieder, wenn Soziologen sich mit dieser Polarisierung, die es angeblich gibt, und die gespaltene Gesellschaft, die es angeblich gibt, immer wenn die Soziologen anfangen, sich damit zu beschäftigen, stellen die ja fest, dass es das Problem gar nicht gibt, das in der Zeitung steht. Letztes Jahr gab es ein Buch von Steffen Mau und anderen, Triggerpunkte hieß das. Hast du das gelesen?
Ich habe gelesen, dass es das gibt, das Buch habe ich nicht gelesen.
Das ist eine dringende Empfehlung. Also es ist okay. Wirklich ein ganz hervorragendes Buch, weil die sagen halt auch, wo ist denn die Spaltung der Gesellschaft? Und gucken sich die Gesellschaft halt an und stellen fest, es gibt keine gespaltene Gesellschaft, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie die Presse uns das immer wieder erzählt, weil es erzählt sich natürlich auch sehr schön, sondern es gibt halt sehr viele einzelne, und das nennen sie Triggerpunkte, also wirklich einzelne, kleine, sehr stark begrenzte Themen, an denen sich die Gemüter immer wieder entzünden. Daraus kannst du aber nicht ableiten, dass es 2 oder 3 oder 4 große Gruppen von Menschen gibt, zwischen denen eine Spaltung verläuft. Ein richtig spannendes Buch, also wirklich, hat sich echt gelohnt zu lesen letztes Jahr, das Ding.
Ja, weißt du, worüber sich die Menschheit oder die Menschen aufregen und spalten können? Über Ernährung und Laborfleisch.
Stimmt, da habe ich jetzt auch irgendwie was gelesen, dass die alle langsam aber sicher denen das Geld ausgeht, diesen Laborfleischfirmen, ne?
Nein, das habe ich nicht gelesen. Oder okay. Das wird schon stimmen, aber ich habe das nicht die Nachricht, die ich habe. Sondern ich habe, das ist eine, wird das sehr spannend. Also es gibt ein klassisches österreichisches Gericht. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland auch der Form ist, das nennt sich Reisfleisch.
Okay.
Also Reisfleisch? Okay. Nee. Die Wikipedia sagt dazu, ist eine österreichische Art des italienischen Risotto mit angebratenen Fleischstücken von Schwein, Kalb, Geflügel, was immer.
Ach so, ja. Das ist praktisch sowas wie ich, wenn ich meine berühmte Bratwurst-Risotto mache.
Ja, also im Wesentlichen, du hast da wirklich so Reis und dann kommt dann halt irgendwie, ja, so was machst du da rein? Zwiebel, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Kümmel, Paprika auf jeden Fall, ja. Tomatenmark und dann halt so, ja, so
Fleischstückchen. Ich google das gerade, ja, ist halt so ein...
Wird alles durchgemischt und dann, ja, meistens kannst du Käse drauf tun, aber das ist so ein typisches Essen, das ich so aus meiner Kindheit kenne. Ja, das hat meine Oma immer gemacht, ich habe das auch schon oft gemacht. Kannst du auch wunderbar vegan machen. Also ist so ein klassisches
Essen. Kannst du auch super Reste wegmachen mit und so, ja, genau. Ja, super.
Hat aber eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, sondern das Thema kommt aus Südkorea und was die gemacht haben, ist eines der Probleme zu lösen, dass du mit dem Laborfleisch immer noch hast, beziehungsweise vielleicht hast du es auch nicht mehr, aber das, was du anfangs hattest, dass du das nicht so, du kannst quasi nicht irgendwie so ein komplettes Steak oder einen kompletten Schinken da in Reagenzglas wachsen lassen, weil dir bei dem Fleisch dann irgendwie auch, ja, der fehlt der Organismus rundherum, die Durchblutung und so weiter. Ja. Das heißt, der stirbt dann irgendwann ab. Was die jetzt gemacht haben, ist, die haben Stammzellen einer Kuh genommen und in Reiskörner eingepflanzt und darin herangezüchtet.
Also, das heißt, sie haben Fleischreis. Nee, das ist Fleischreis, was sie.
Ja, nee, aber das ist wirklich, das klingt jetzt, je nachdem, wie man es präsentiert, wie der Albtraum aller Gentechnikgegner. Aber es klingt, das ist eigentlich ziemlich gute Idee. Ja? Also, du hast eben diese Stammzellen genommen und die in das Reis eingepflanzt. Und der Reis ist ja, wenn du es dir mikroskopisch anschaust, ja kein massives Ding, sondern so ein dreidimensionales, poröses Gebilde.
Ich frage mich gerade, ob ich mir daraus einfach, also tatsächlich mein Mutton Biryani direkt im Reis, das ist eine großartige.
Ja, da kommen wir auch dazu, wie es schmeckt. Aber das mal zur Technik. Also du hast eben hier den Reis, der jetzt in dem Kontext eben ein Gerüst ist, in dem die Stammzellen, die Fleischzellen wachsen können und auch gleichzeitig, wenn man so will, die Nährbasis für die Stammzellen selbst ist, weil es ist ja auch irgendwie, Reis ist ja sehr Kohlenhydrate und alles. Das heißt, du hast eben die Stammzellen da rein und dann können die da in diesem Reis besser wachsen, als anscheinend sie es einfach so im Labor wie heißt das, in der Petrischale können. Ja, also du nimmst halt die Muskelfettzellen, also die Stammzellen von Muskel- und Fettzellen, tust die da rein und dann wachsen die da drin und dann kriegst du halt ja ein Fleischreis oder Reisfleisch und tatsächlich haben sie es natürlich auch, sie haben es gedünstet in dem Fall und natürlich auch gekostet und hier sagt, wer sagt das? Jinki Hong, Bioingenieur, hat gesagt, es ist einzigartig im Geschmack, es bietet eine Mischung aus der vertrauten Nussigkeit von Reis und einem subtilen Umami-Geschmack.
Super. Finde ich total super. Also, ja. Weil, ich meine, das, ja, das will man doch. Man will ein Reisgericht mit viel Umami. Okay, ich schütte mir dafür dann Sojasauce drüber oder sowas, aber, ja.
Und es ist vor allem, also, das geht jetzt, sie haben es jetzt nicht gemacht, um jetzt das, wie ein neues Geschmackserlebnis zu machen, sondern erst einmal, um das Konzept zu zeigen, aber auch, um den Nährwert zu erhöhen, weil tatsächlich haben sie eben gesagt, dass jetzt, dieser Fleischreis logischerweise mehr Eiweiß und Fett enthält als übriger Reis. Das heißt, sie haben jetzt einen Reis mit deutlich mehr Nährstoffen. Aha. Und das ist natürlich immer dann gut, wenn du halt etwas brauchst, was halt ja schnell viele Kalorien gibt. Also wenn du da jetzt irgendwelche, ja, sie sagen hier Hilfe bei Hungersnöten, Militärration,
Weltraumnahrung. Functional Food ist das eigentlich, ja.
Und was natürlich auch nicht vernachlässigbar ist, weniger Treibhausgase kriegst du, 100 Gramm Protein-Hybrid-Reis hast du 6,3 Kilogramm CO2 geschätzt, die freigesetzt werden, 100 Gramm Protein aus Rindfleisch, 50 Kilogramm.
Wow.
Also das ist deutlich CO2 weniger, wow. Ist halt geschätzt, man weiß nicht, was dann mit großem Maßstab hergestellt wird, weiß man alles nicht. Also sie sagen, die Leute, die es gemacht haben, auch vom Preis her, könntest du es haben, also du kriegst hier $2 schätze sie pro Kilogramm, wenn er auf den Markt kommt, dieser Fleischreis im Gegensatz zu Rindfleisch $15 pro Kilogramm. Und sie sagen, sie haben gute Aussichten, sie geben dem gute Chancen, dass es wirklich noch kommerzialisiert werden kann. Sie wollen es aber noch ein bisschen optimieren. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis es dann Fleischreis gibt. Man kann ja vielleicht noch anderes Zeug noch reinbauen, aber es ist was, ich würde das kosten, auf jeden
Fall. Absolut, ja klar. Ja, warum denn nicht? Also ich esse ja nicht deswegen wenig Fleisch oder fast kein Fleisch, weil es mir nicht schmeckt, sondern das sind halt ganz andere Gründe. Und wenn das so geht, warum denn nicht? Ich muss übrigens ein bisschen feixen die ganze Zeit im Hintergrund, weil ich habe die Reisfleisch, es gibt einen Wikipedia-Eintrag Reisfleisch. Und da steht drin, das Gericht kann der österreichischen Küche in einem handschriftlichen Kochbuch aus dem Jahre 1757 nachgewiesen werden, unter dem Eintrag verschirrte Reisspeis. Das sind drei Worte aus den Zutaten Hühner, Butter, Mehl, Muskatblüte, Möhren, Nelkensuppe, Bries, Euter, Reis, Butter, Eier und Schmalz.
Ja, verschierte Reisspeis. Ja,
verschierte Reisspeis, genau. Aber ich glaube, heutzutage würde man Reisspeis dann als Kompositum schreiben, oder?
Ja, wir brauchen nicht mehr Reisspeise. Also, ja. Und man würde es auch nicht mit scharfem S schreiben. Weil das haben die da auch gemacht, ich habe es auch gelesen.
Also, ja. Haben Sie? Warte mal. Stimmt, ja, Reis, Speis, ja.
Aber ja, war 18. Jahrhundert, das haben wir noch so geschrieben.
Heutzutage schreibt man nur das Wort Beweise mit scharfem S.
Genau.
Der Chines hat mal wieder eine neue Batterie erfunden, was jetzt irgendwie keine so spektakuläre Meldung ist. Aber es ist, ich finde immer, wenn es was anderes als Lithium-Ionen-Batterien sind, oder um dich völlig fertig zu machen, Lithium-Ionen-Batterien, finde ich das irgendwie ganz interessant. Und was sie jetzt gebaut haben in China, allerdings auch immer noch auf Basis von Grundlagenforschung, ist eine Calcium-Batterie. Also Calcium-Ionen-Batterie, die beim Entladen zwei Elektronen abgibt und beim Laden sich dann wieder die Elektronen zurückholt, sind über 700 Ladezyklen gekommen, mit einer höheren Kapazität als bei Lithium-Ionen-Batterien, und zwar um fast 25% höhere Kapazität. Fand ich einfach nur interessant, wollte mal erwähnt haben, dass es jetzt auch Calcium-Batterien gibt.
Ja, ja.
Zumindest in der Erprobung. Auch nicht nur, das sind noch nicht nur die Chinesen, die daran arbeiten. Das KIT arbeitet auch dran, hatten sie geschrieben. Was die Chinesen allerdings Besonderes haben, ist, die machen das über flexible Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Ist das nicht Graphen eigentlich?
Graphen ist eigentlich nur eindimensional.
Stimmt, Graphen ist keine Röhrchen.
Was anderes.
Na gut, dann doch keine neue Meldung mit Graphen. Also flexible Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Und diese Calcium-Luft-Batterien können sie dadurch, dass die in flexiblen Nanoröhrchen sind, in Textilien einweben. Das heißt, du könntest im Grunde dir eine stromspeichernde Jacke daraus schneidern, was ich total abgefahren finde.
Ja, das wäre abgefahren, wenn das dann wirklich so funktioniert.
Ja, das ist dann die Frage. Also das ist immer so ein bisschen das Problem, wo ich dann auch eben sagte, ach, das ist ja kurz vor meiner Rente. Diesen ganzen Scheiß, den man daraus bauen kann und der vielleicht auch wirklich nützlich dann ist, den werde ich wahrscheinlich alles nicht mehr sehen.
Ja, na, warte mal ab, die Medizin macht ja auch noch Fortschritte.
Stimmt, ja genau, wir werden ja jetzt alle 120 Jahre alt.
Ja, aber nicht in Österreich.
Habe ich dir eine gute Überleitung geliefert gerade?
Ja, denn Österreich ist Europameister und zwar Europameister in Masern haben.
Nee. Ihr seid noch mieser dran als die Deutschen?
Weiß ich nicht, wo die Deutschen gerade sind, aber es gab jetzt vor kurzem eine neue Studie, die gezeigt hat, dass tatsächlich ja Österreich, wir haben gerade wieder, oder wir sind vielleicht nicht Spitzen, wir sind glaube ich noch knapp hinter Rumänien, ich weiß gerade nicht, ob vielleicht haben wir es schon wieder überholt, die Meldung ist schon eine Zeit lang alt und wie da hier steht noch, 55 Fälle und ich habe in dem Artikel und ich habe aber gestern in der aktuellen Zeitung gelesen, dass wir schon bei 120 Masernfälle sind, weil so Infektionskrankheiten haben sie an sich, dass sie sich schnell verbreiten. Und ja, Österreich ist auf jeden Fall entweder schon Europameister oder.
Masern nicht die ansteckendste Krankheit aller Zeiten oder so ähnlich?
Das weiß ich nicht, aber eine extrem ansteckende. Ja. Darum ist es ja unter Anführungszeichen eine Kinderkrankheit, weil du halt eigentlich als Erwachsener nicht Masern. Du kannst eigentlich nicht erwachsen werden, ohne Masern bekommen zu haben oder halt geimpft zu sein, dann kriegst du es nicht. Und das ist halt das Problem, dass Österreich mittlerweile nicht mehr die Impfrate hat, die man braucht, um da wirklich halt ja diese Ausbreitung einzudämmen. Da brauchst du nämlich eine Durchimpfungsrate von 95% oder eine Immunitätsrate von 95%. Mhm. Wie du die Immunität jetzt kriegst durch Impfung oder anderswo, ist in dem Fall egal. Aber 95% eben, weil es so ansteckend ist. Und aktuell haben wir in Österreich aber nur 80%, ungefähr 80-90% bei den Kleinkindern und bei den Älteren ist es noch weniger. Also
ja, aber habt ihr nicht so ein, ich weiß gar nicht, also wir haben ja jetzt mittlerweile, gibt es bei uns ja so eine implizite Masernimpfpflicht in Deutschland. Das ist irgendwann mal eingeführt worden, dass du nicht dein Kind nicht in die Kita geben kannst, wenn es nicht geimpft ist. Das heißt, sie haben sich nicht getraut zu sagen, verpflichtende Impfung, aber so halt. Ne? Habt ihr sowas nicht in Österreich? Also, dass dann Kinder sowieso, sobald sie auf die Welt kommen, geimpft werden gegen so Zeug?
Kann ich ehrlich sagen, es gibt natürlich die entsprechende Empfehlung, es gibt hier Mutter-Kind-Pass und alles sowas, aber ich bin mangels Kind, das ich jetzt impfen könnte, kann ich das tatsächlich aus eigener Erfahrung nicht sagen, aber ich glaube, das wäre aufgefallen, dass wir sowas hätten, weil dann hätten sich, wir haben ja durchaus sehr lautstarke Politiker in Österreich, die sowas dann auch sagen würden, unser FPÖ-Chef, hätte sich dazu schon geäußert, wenn es da eine Impfpflicht gäbe. Also ich glaube, wir haben keine Masernimpfpflicht in Österreich, aber man mag mich bitte in den Kommentaren dieses Artikels korrigieren, wenn da Leute mehr wissen. Aber ja, also es ist tatsächlich, Österreich ist viel zu schlecht, was das angeht. Die ist auch ein Artikel hier, ja, der ist ganz aktuell. Die Durchimpfungsrate ist deutlich gesunken, hat unser Gesundheitsminister letztens veröffentlicht. Es wird auch jedes Jahr immer weniger. Also es wird wirklich weniger, was die Masern angeht. Wir haben von knapp 340.000 Impfdosen, die quasi abgerufen wurden im Jahr 2019, sind es 2020 175.000 geworden und 2021 sind es nur noch 160.000 Impfdosen geworden. Also das sind jetzt absolute Zahlen, aber man sieht, dass es halt ja deutlich, deutlich weniger geworden ist.
Ja, krass. Und ich sehe auch gerade hier, das ist schnell gegoogelt, in Deutschland sieht es auch nicht so gut aus. Bei Masern, ich glaube, du sagtest das auch, brauchst du 95% Durchimpfungsrate, um die Herdenimmunität zu haben. In Deutschland sind wir bei Kindern zwischen 3 und 17 Jahren nur noch bei 93,6%. Ja. 2017 waren die Zahlen. Okay, kann sein, dass es
Und Masern ist halt tatsächlich keine Kinderkrankheit im Sinne von, dass sie nichts tut. Also Masern kann gerade bei Kindern sehr, sehr dramatische Folgen haben. Also in den meisten Fällen passiert einem zum Glück nichts, aber das Immunsystem bleibt dauerhaft geschädigt durch Masern, das weiß man mittlerweile. Und du hast halt dann die Anfälligkeit für Tuberkulose ist höher, für Lungenentzündung ist höher. Also das ist dann dauerhaft so. Und du kannst auch in seltenen, aber jetzt auch nicht mehr 2 von 1000, ist jetzt nicht wahnsinnig selten, aber auch nicht wahnsinnig häufig, aber immerhin kannst du wirklich Gehirnentzündungen kriegen, die lebensbedrohlich sind, die dann, wenn du sie hast, in 20% der Fälle tödlich sind und in bis zu 40% der Fälle bleibende Schäden im Nervensystem hinterlassen. Also dann kriegst du ein Kind, das halt dann
einen
Hirnschaden hat.
Und ich finde das so irre, also weil Masern, wir könnten die Masern längst ausgerottet haben.
Könnten weg sein.
Haben wir aber nicht, weil, und das ist ja, also in Deutschland zumindest hast du das ja sehr gerne, dass dann so Ausbruchsherde im Umfeld von so Esoterik-Kindergärten und Esoterik-Schulen, so diese ganze Waldorf und sowas, da passieren solche Sachen immer gerne mal.
Ja, das ist einer der Fälle, wo man auch tatsächlich fast wirklich das auf eine Person zurückführen kann, warum das so ist. Die haben wir vielleicht schon mal irgendwie hier besprochen, ja. Die Geschichte. Wenn nicht, dann könnt ihr sie gerne nachlesen. Da hat der britische Arzt Andrew Wakefield.
Wakefield, ja.
Genau. Der hat im Wesentlichen ja eine Studie erfunden, gefälscht.
Und behauptet
dass
Masernimpfung würde Autismus machen, ne?
Das genau. War die, ja. Der ist quasi dementsprechend, das ist alles zurückgezogen, der ist verurteilt dafür worden und so weiter. Aber ja. Nutzt halt nichts. Also das
einmal in der Welt und dann erzählt sich
die das. Die Leute glauben das immer noch. Und ja, hier, der hat, wie ich es nächstes gerade hier, Wikipedia hat, irgendwie hat gesagt, da gab es einen Film, den er gedreht hat, dieser Waxed from Cover Up to Catastrophe, der entsprechend in der Szene herumgereicht wird. Er hat irgendwie mit Trump anscheinend zu tun und so weiter. Also ja, das ist halt in der Welt und deswegen kann man auch zeigen, dass sich die Menschen seit dieser Fake-Studie deutlich weniger impfen lassen als vorher.
Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Dort, schön, den ich gefunden habe, ist glücklicherweise ist das jetzt keine Gefahrenmeldung, obwohl die Überschrift sich so gelesen hat. Deswegen hatte ich das auch weg, mir auf die Liste geschrieben. Alzheimer ist auch über das Blut übertragbar. Ich habe echt gesessen und gedacht, oh Gott, nein, nicht das noch. Stellt sich raus, ja, richtig, nicht das noch. Was sie gefunden haben, sind 5 Fälle, die vor mehr als 40 Jahren Wachstumshormone bekommen haben. Und in diesen Wachstumshormonen waren fehlgefaltete Proteine drin. Und zwar solche von Alzheimer-Toten. Mhm. Das heißt, sie haben Wachstumshormone aus Toten gewonnen.
Oh, okay.
Früher wohl mal. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also Wachstumshormone schreiben sie auch. Jedenfalls haben sie diese Wachstumshormone anscheinend aus Alzheimer-Toten gewonnen und die Leuten gespritzt, die dann wiederum früh an Alzheimer erkrankt sind. Das heißt, es ist tatsächlich übers Blut übertragbar gewesen. Jetzt aber nicht mehr, wie gesagt, Wachstumshormone werden synthetisch hergestellt. Also, die Gewinnung aus der Hypophyse von Toten ist wegen der damit verbundenen Risiken weltweit verboten.
Ja, ich finde das schlecht, glaube ich.
Ich finde die Vorstellung, dass so, wieder einer tot, los, lass mal Wachstumshormone aus der Hypophyse extrahieren. Ein bisschen, also, ja, ich weiß nicht, das klingt mir ein bisschen faschistoid, so Terror. Irgendwie, ja. Ja, aber jedenfalls Entwarnung wollte ich nur geben. Alzheimer, niemand wird sich mit Alzheimer anstecken. Es sei denn, ihr stellt euch selber Wachstumshormone aus der Hypophyse von toten Alzheimer-Patienten her.
Ja, nee, das habe ich nicht vor. Ich möchte lieber mit einer noch positiveren Nachricht enden.
Ja.
Wir hören mal die positiven Nachrichten auf. Es geht um eine Geschichte, die mit Österreich und Alkohol zu tun hat.
Ist auch wieder serbisches Reisfleisch dabei. Nee. Übrigens, ist das, was ich ganz interessant finde, man nennt es auch serbisches Reisfleisch.
Ja, war ja Österreich. Hat ja uns gehört.
Aber ist dann immer alles mit Paprika ist serbisch oder wieso?
Nee, kann auch ungarisch sein.
Kann ungarisch sein, stimmt. Ha. Warum heißt es nicht ungarisches Reisfleisch?
Gibt's wahrscheinlich auch.
Ich google das währenddessen mal.
Ja, ja. Also es geht um Alkohol und Österreich und das ist nicht oft eine gute Kombination, aber in dem Fall schon. Und zwar geht es um Forschung, die ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob wir damals schon drüber gesprochen haben. Ich habe auf jeden Fall damals tatsächlich einen Artikel drüber geschrieben. Deswegen kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern. Und wir haben es dann, glaube ich, auch in Science Master Shows verwurstet, weil es eine so coole Geschichte ist. Weltretten mit Alkohol. Es geht um die eh schon bekannte Technik, dass du eben CO2 irgendwie als Rohstoff verwendest. Ja, also Carbon Capture und Usage in dem Fall. Nicht nur Storage, sondern Usage. Und da musst du halt irgendeinen Weg finden, das CO2 nicht nur einzufangen, sondern was Sinnvolles draus zu machen. Und sinnvoller als CO2 ist auf jeden Fall Alkohol oder jetzt in dem Fall Methanol, Ethanol und so weiter. Und das hat eine Forschungsgruppe aus Linz in Österreich geschafft, beziehungsweise das haben schon viele Forschungsgruppen geschafft, aber die in Linz haben damals 2020 eben einen neuen Katalysator, eine neue Katalysationsmethode entwickelt, um das halt sehr viel effektiver zu machen, energiesparender, wirtschaftlicher quasi oder potenziell wirtschaftlicher zu machen. Und zwar, ich muss es jetzt sagen, weil ich den Scheiß so lange auswendig gelernt habe, weil ich es auf der Bühne bei den Science Busters immer verwendet habe. Und zwar haben sie das mit einem Katalysator namens Kobalt-Triphenylphosphin 15-15-Tris-2356-Tetrafluoro-4-MeO-PG7-Thiophenylcorol gemacht. So.
Ich finde das, also gemessen daran, was du für Probleme mit solchen chemischen Verbindungsnamen hast, finde ich das wirklich eine sehr, sehr famose Leistung, die du hier gerade gebracht hast.
Ja, aber wie gesagt, ich habe das sicherlich, keine Ahnung, 100 Mal auf irgendwelche Bühnen gesagt und mittlerweile kann ich das wirklich, das geht jetzt schon relativ flüssig, das zu sagen. Ja, jedenfalls mit diesem Ding haben sie es, ich verlinke den Artikel, den ich damals geschrieben habe, das habe ich für das die Uni-Zeitung in Linz habe ich das geschrieben, den Text, habe ich das ein bisschen genauer erklärt, auch wie das mit der, was die Chemie dahinter ist, wie die funktioniert. Aber das, wie gesagt, ist schon eine ältere Nachricht. Aber jetzt haben sie da das gemacht, was sie auch damals angekündigt haben, nämlich probiert, das Ganze ja irgendwie ein bisschen ja, wirtschaftlicher zu machen. Weil es ist ein Ding, wenn sowas im Labor funktioniert, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du das dann wirklich im großen Maßstab einsetzen kannst. Und das ist ja das generelle Problem mit all diesen Carbon Capture, egal ob Storage oder Usage-Konzepten, dass die im Labor funktionieren, aber in der Praxis halt nicht im großen Maßstab eingesetzt werden können. Kann die Methode aus Linz auch noch nicht, aber sie sind zumindest einen Schritt weiter. Ja, sie haben jetzt in Linz einen, wie nennen sie das, Mini-Elektrolyseur entwickelt. Mhm. Ja, also immer noch Laborforschung, immer noch nicht Anwendung, aber zumindest haben sie jetzt einmal wirklich eben so ein Teil gebaut, wo du innerhalb von 24 Stunden 120 Kilogramm CO2 umwandeln kannst und brauchst dafür 10 Kilowatt Strom. Wir sagen die Zahlen jetzt nichts, aber es ist, sagen sie hier auf jeden Fall schon mal, für industrielle Maßstäbe könnte das interessant sein. Und sie müssen es aber noch ein bisschen weiter nach oben skalieren. Deswegen haben sie jetzt ein neues Projekt entwickelt und bekommen, um das dann noch mehr nach oben zu kriegen. Ja, also da haben sie immerhin 17 Millionen Euro Klima- und Schutzministerium und so weiter. In Österreich fördert das. Also das kann schon sein, dass das dann in Zukunft gut funktioniert.
Also 10 Jahre, sagen sie ungefähr. Schnaps aus Abgasen sozusagen.
Ja. Also sie sagen, 10 Jahren oder so sollten sie es im Industriemaßstab hinkriegen, wenn alles gut läuft. Also die erste Pilotanlage 4 Jahre ungefähr und dann eben in 10 Jahren die im Industriemaßstab 100 Megawatt so pro Einheit ungefähr soll da rauskommen, pro Tag 1200 Tonnen CO2 aufbereiten. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht.
Wie viel heißt das dann in Alkohol?
Oh, das kann ich ja nicht sagen. Aber man wird die Welt nicht retten können damit.
Ja, aber man kann sich den Untergang schön trinken und das auf CO2-neutrale Weise.
Ja, nee, aber auf jeden Fall, das ist ja klar, das ist ja auch kein Geheimnis in der Wissenschaft, dass wir ohne Carbon Capture Technik nicht auskommen in der Zukunft. Ja. Das werden wir brauchen, das wird notwendig sein, weil sich die Welt nie wahrscheinlich komplett dekarbonisieren lässt und weil es sich irgendwann mal auch lohnen wird, das Zeug da aus der Atmosphäre wieder rauszuholen.
Ist halt auch ein Rohstoff, also wie du sagtest.
Genau,
ist halt
also wenn es die Technik gibt,
genau.
Ist es ein Rohstoff, genau. Also da wäre man nicht auskennen, aber das, was halt dann solche Leute, die ganzen Klimaschutzverhinderer und Verharmloser da sagen, dass wir setzen hier auf Carbon Capture und dann brauchen wir sonst nichts tun, das ist nicht Quatsch. Also was auch immer das Carbon Capture für uns tut, wird es erst dann tun, wenn die Sache auf die eine oder andere Art vorbei ist.
Ja, also schön formuliert, ja. Ja. Ich habe tatsächlich nichts mehr zu erzählen, von daher können wir jetzt auch zur Werbung kommen.
Ja, ich habe urviel verpasst, weil die schon lange keine Folge mit Werbung mehr stattgefunden hat. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich von den Podcast-Shows erzählt, die in Herten stattfinden werden. Folge 100 von Das Universum und Sternengeschichten Live-Premiere mit mir ist schon ausverkauft. Und die Sternengeschichten waren so schon ausverkauft, dass es einen Zusatztermin gibt, der aber auch schon ausverkauft ist. Also da... ist leider alles, also da gibt es keine Tickets mehr, aber die Science Busters, ich mit ihnen, kommen trotzdem nach Deutschland, das heißt, es lohnt sich vielleicht auch nochmal das anzukündigen. Es wird jetzt einen ganzen Schwung an Shows in Deutschland geben, wo man mich mit meinen Kollegen von den Science Busters sehen kann, nämlich am 1. März in Passau. Da fängt's an. Dann am 6. März in Jena, am 7. März in Dresden, am 8. März in Potsdam, am 9. März in Leipzig und am 10. März in Erfurt. Und dann wieder in Österreich, 15. und 16. März in Wien und dann ist Ostern und dann sind andere Dinge und dann hört ihr das in dem Podcast, was dann passiert. Aber das ist auf jeden Fall das, was hier in Deutschland passiert. Da könnt ihr auch in den Shownotes nachschauen, die genauen Orte und Zeiten und euch dann entsprechende Karten kaufen. Würde mich freuen, wenn dann auch mal deutsches Publikum vorbeischaut.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.